You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Naja. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Pop und Pubertät. Klaus Bieler sitzt neben mir, mein Name ist Marc Hofmann. Und was ich heute Morgen dachte, ist unser zweiter Sommer, während wir diesen Podcast aufnehmen. Die Jahreszeiten kommen und gehen. Und überhaupt dachte ich so, unabhängig von Wetter, Jahreszeiten, politischer und privater, groß und klein Wetterlage, wir sitzen in muffigen Räumen und machen unseren Podcast. Ich könnte jetzt auch sagen, wir sitzen mit Blick auf den Central Park, aber wir sitzen eigentlich immer in muffigen Räumen.
Blick auf Paris.
In Kellern.
Im Kellerschacht.
Und vergessen jeglicher Gegenwart, tauchen wir in die Vergangenheit und zwar ins Jahr 1993 zum zweiten Mal, vielleicht zum letzten Mal, vielleicht brauchen wir noch eine dritte Folge, denn wir haben noch einiges auf dem Zettel und wir sind bei den Filmen noch gar nicht durch gewesen.
Stimmt.
1993. Und da würde ich doch mal einsteigen damit. Maximal steil mit Schindlers Liste.
Oh Gott.
Jetzt mal was Heiteres zum Einstieg.
Mhm. Ich habe den nie gesehen, weil ich bei uns daheim gab es das Buch Der gelbe Stern. Das ich mit 17 oder so bewusst angeschaut habe. Und wenn man das Buch daheim hat, ich meine, eigentlich ist es eine Pflicht für jeden Deutschen, dass man das Buch Der gelbe Stern daheim hat. Aber Schindlers Liste, ich habe es nie geschafft.
Ich auch nicht.
Anzuschauen. Oh! Jetzt sind wir natürlich in Verdacht, dass wir so weit länger sind.
Ich habe es ähnlich eigentlich wie bei dir. Ich erinnere mich noch, wie ich mit diesem Thema konfrontiert wurde, Holocaust in der Schule, und wie mich das komplett zerlegt hat. Und ich habe mich da auseinandergesetzt damit, ich habe Bücher gelesen, ich habe irgendwie eine brutal dicke, ich glaube das dickste Buch meines Lebens, irgendwie 1500 Seiten Hitler-Biografie gelesen mit 16, 17. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich da auseinandergesetzt damit und bin aber auch an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss mich da schützen davor. Und habe das dann eigentlich auch versucht und kann bis heute ich mir sowas freiwillig nicht angucken. Und selbst in Filmen wie, was weiß ich, dieser Trautmann-Film vor 2 Jahren, gab es auch so eine Szene, das verfolgt mich dann wieder tagelang. Also ich versuche mich einfach davor zu schützen. Und das ist der Grund, warum ich ihn nie angeguckt habe. Ich muss ihn nicht sehen. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ich bin auch, würde jetzt von mir selber sagen, unverdächtig irgendwelcher Schönrednerei oder das nicht ernst zu nehmen. Es ist eher im Gegenteil. Selbstschutz.
Ja, also ganz schwieriges Thema, finde ich. Es gab den Film Auf Wiedersehen Kinder, französischer Film, Louis Malle. Mhm. Ich glaube von 86, irgendwas Mitte 80er. Furchtbar. Mhm. Eigentlich nur in diesem Kinderheim und am Schluss wäre sie halt abgeholt und
ich habe auch allein Das Leben ist schön nie gesehen. Ich kann es nicht anschauen. Ich will es nicht anschauen, ich kann es nicht. Ich habe mich beschäftigt, habe ich das Gefühl damit. Und alles, was ich über Schindlers Liste weiß mit dem Mädchen und diesem verrückten KZ-Aufseher und so, ich mag es nicht. Ich muss es nicht sehen. Ich weiß, es verfolgt mich dann wieder wochenlang und dann kriege ich es wieder nicht mehr aus dem Kopf. Und
ja, also dieser Aufseher, dieser Goethe heißt er, glaube ich, der hat ja wahllos Leute erschossen, gerade mal so zum Frühstück oder so. Das weiß ich deshalb, weil seine Tochter oder Enkelin, ich glaube, es ist Enkelin, die war mal in einer Talkshow mit Michel Friedmann. Und das war ganz unangenehm, weil sie ist, glaube ich, Mischling oder sowas. Mhm. Kann man das heute noch sagen? Keine Ahnung. Jedenfalls sehr sympathische Frau und die wurde dann in die Ecke getrieben, weil ihr Vater oder Großvater, ich weiß nicht genau, vielleicht war es auch der Vater. Jedenfalls, es war schlimm und ich glaube, dass die Frau schon sehr gestraft ist, dass sie überhaupt blutsverwandt ist mit dem. Und ich habe, wann war das? Anfang 2000 oder so, habe ich mal so ein Holocaust-Trauma gehabt und habe dann gemeint, ich müsste so oft Ich liebe dich schreiben, wie es tote Juden gab. Ich glaube, bei ein paar hundert habe ich dann aufgehört, aber das war echt schlimm. Beim Fußballspiel, ich habe es, das überhaupt, die Tatsache, dass das passiert ist, nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Das war echt furchtbar. Ich habe es dann, das Projekt, nicht weiterverfolgt. Und ich weiß noch, wir sind 88 mit der Schulklasse nach Struthof gefahren und im Bus singt die ganze Klasse oder die halbe Klasse irgendwelche Stimmungslieder. Ich habe gedacht, sind die noch ganz dicht? Mhm. Und irgendwann sind wir dann um die Kurve gebogen, dann sahen wir dann nur den Galgen auf dem Platz und plötzlich war Ruhe. Ich habe gedacht, das hätte ich euch vorher sagen können, dass irgendwann dieser Galgen ins Blickfeld rückt. Mhm. Ganz furchtbar. Deshalb Schindlers Liste, ich glaube, ist ein extrem wichtiger Film.
Ja.
Und vielleicht sollte ihn jeder mal gesehen haben, der sich selber in Verdacht zieht, das zu verdrängen und irgendwie. Aber okay, es gibt ja Leute, die sagen, oh, wenn dann wieder in der Zeitung irgendwie was steht von, was weiß ich, Auschwitz überleben, so, ich kann es nicht mehr hören, so Leute habe ich auch schon gehört.
Ja.
Ich finde, die müsste das machen.
Ja.
Ansonsten weiß ich nicht.
Ja.
Ich schäme mich jetzt ein bisschen, dass mir nicht, aber...
Ja, nee, ich habe wirklich meine Gründe, oder wir haben ja beide unsere Gründe und ich glaube, das ist dann auch absolut legitim und habe da auch wirklich kein schlechtes Gewissen, weil mich das wirklich zu sehr belastet und zu sehr beschäftigt. Und 83 gibt es auch noch, jetzt wenn wir schon so bei den ernsten Themen sind, Philadelphia auch noch ein wichtiger
93.
Film. 93.
Ja.
Der erste AIDS-Film, und da muss man wirklich sagen, ist natürlich über die Sache mit Freddie Mercury und dann dieser Film auch, der ja auch etliche Oscars noch gekriegt hat, glaube ich, dann auch irgendwann mal ins Bewusstsein vorgedrungen, was das für eine Krankheit ist und wie schlimm die ist und wie schlimm dann auch die Betroffenen behandelt wurden, auch in dieser Freddie Mercury-Doku auf Arte, wo dann plötzlich keine Krankenhausbetten frei sind für AIDS-Kranke und so weiter, also von Klinik, von allen, von politischer Seite hatten wir ja auch schon.
Und religiöser Seite?
Religiöse Seite also sowieso.
Geißel ja. Gottes.
Und dann ist so, glaube ich, in den 90ern da ein bisschen was passiert. Dahingehend, heute, Krankheit existiert immer noch, aber ich glaube, man kann leben damit. So ist, glaube ich, auch mittlerweile
das nicht kein heilbar, Todesurteil aber, mehr.
Kein Todesurteil mehr. Das ist, glaube ich, die Bezeichnung hier. Und ganz wichtiger Film natürlich, die auch nochmal zeigt, was auch Denzel Washington auch für ein cooler Typ ist. Da auch eine Doku vor kurzem gesehen, ein sehr engagierter Schauspieler, sozial engagiert und auch kein Zufall, dass er hier so eine Rolle in so einem Film wählt. Sieht man in seiner Filmografie eigentlich immer wieder auch so explizite Rollenauswahlen, die ganz klar ein soziales Statement auch. Oft natürlich geht es um Hautfarbe, hier jetzt um AIDS.
Und Bruce Springsteen mit seinem Lied.
Ja,
wundert schön, mich, dass du
ja, Bruce stimmt. Ja. Schönes Lied. Damals war ich so an einem Punkt, wo ich in der WG, weiß ich noch, dass wir uns immer so ein bisschen lustig gemacht haben, wie er da so durch die Straßen läuft und irgendwie dieses, ja. es war halt nicht mehr der Bruce, es war ein anderer Bruce Springsteen als den ich so toll fand in den 80ern, und eine Weile hatte ich da meine Probleme. Mittlerweile finde ich das Lied ganz, ganz stark und auch vieles von dem, was er dann später gemacht hat. Aber es war ein introvertierterer und auch politisch und sozial expliziterer Bruce als am Anfang, wo er sich aus diesen Themen weitgehend rausgehalten hat.
Apropos Bruce, es gibt USA-mäßig den Film In the Line of Fire mit John Malkovich als Psychopathen. Und Clint Eastwood ist der Beschützer des Präsidenten. Und ich glaube, René Rousseau ist die Frau. Und ich glaube, der letzte Satz ist, jetzt drehe ich nochmal um. Und so, aber was mir im Kopf geblieben ist, ist dieser psychopathische John Malkovich, wie er ins Telefon schreit, ich verlange ein bisschen Respekt!
Ich glaube ja, dass John Malkovich wirklich er ist,
auch ja.
in echt. Ich meine, ich habe den noch nie in einem Film gesehen, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Typ, der einigermaßen normal tickt.
Dass ich ihn sofort mit dem Beil in Burn After Reading auf seiner Yacht oder auf seinem Boot. Aber ich glaube, er ist echt okay. So.
Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber
Gustav Klimt hat er auch mal gespielt.
Ja.
In seinem Morgenmantel. Aber In the Line of Fire, ich mag ja eigentlich keinen
Wolfgang Thriller. Petersen?
Ich fand ja, Regie.
Ja, ist schon lange her.
Also Respekt!
Groundhog Day, ganz wichtiger Film für mich. Eigentlich der erste, glaube ich, der erste Zeitschleifenfilm. Mittlerweile ein eigenes Genre eigentlich. Diese ganzen Zeitschleifengeschichten irgendwie. Man hat das Gefühl, jedes Jahr kommt wieder eine neue Variation davon.
Also zu Deutsch, täglich grüßt das
Murmeltier. Täglich grüßt das Murmeltier. Bill Murray in einer unfassbaren Rolle. Regie. Ja, sein alter Kumpel aus Saturday Night Live, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt, ich gucke es nach. Sie haben sich verkracht während dieser Dreharbeiten, es war wohl ganz, ganz, ganz schwierig. Es gibt eine Doku in dieser Netflix-Reihe Filme, die wir lieben, gibt es auch eine Episode zu Groundhog Day. Und der Film ist natürlich ganz, ganz, ganz fantastisch, finde ich. Andy McDowell fand ich sowieso ganz toll auch zu dieser Zeit. Und es gibt eine Szene, die mir immer mal wieder einfällt, und die ich immer mal wieder, ja, ich finde, also es gibt so eine Welt, in der man diese Szene noch nicht gesehen hat und dann gibt es eine danach und es gibt so viele Situationen, wo mir diese Szene einfällt, wo er nämlich diesen perfekten Tag, den er mit ihr hat, wo sie dann noch diese Schneeballschlacht machen und sie sich fast küssen und aber halt nicht ganz und den versucht er nochmal nachzustellen, weil er jetzt eigentlich bis zum Kuss kommen möchte oder sogar noch weiter. Und alles, was er macht, ist eine Imitation dieses perfekten Tages. Und es ist abgeschmackt und er versucht die ganzen Posen und die Grimassen und alles, was vorher authentisch und echt war, spielt er jetzt nach. Und er spielt es so gut, weil er immer gerade direkt dran vorbeispielt und man merkt einfach, dass er spielt. Man schaut einem Schauspieler dabei zu, wie er was spielt und zwar schlecht spielt, was eben noch gut war. Und sie schaut ihn immer ganz verwirrt an. Was macht er eigentlich? Was macht er eigentlich? Und es kommt natürlich zu überhaupt keinem Kuss, weil er sie total verstört durch sein Verhalten. Diese Szene ist so toll. Also technisch, glaube ich, schauspielerisch und irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, wenn man so, man spielt ja auch so oft so Rollen auch im Alltag und im Beruf und so weiter.
Im Beruf.
Und so oft fällt mir diese Szene ein, wo ich denke, kommt mir gerade vor wie Bill Murray, der so gerade dran vorbeispielt gerade.
Müsste ich echt bald mal wieder anschauen. Was ich interessant finde, Andy McDowell spielt ja auch in Vier Hochzeiten und ein Todesfall, wo sie Hugh Grant aufzählt, wie viele Lover sie gehabt hat. Ich glaube, er ist Nummer 20 oder so. Mhm. Und in dem 93er Film Shortcuts ist sie ja diese super besorgte Mutter, deren Sohn bei diesem Autounfall im Koma liegt. Und da ist sie völlig Bieder, fand ich unglaublich, also dieses Parallele. Was wir bei Shortcuts, glaube ich, vergessen haben, ist, dass Tom Waits mitspielt als
Chauffeur.
Loser und wie seine Frau Lily Tomlin, super, die mit Jane Fonda in diesem, wie heißt die Serie? Jane Fonda, Lily Tomlin.
Ah ja, Frankie und
ja. Witzig.
Ja.
Ich habe auch diese Woche einen Film gesehen mit Jane Fonda, Book Club, wo sie 50 Shades of Grey lesen, alle im vorgerückten Alter, mit Don Johnson, sehr witzig, finde ich. Und jedenfalls Tom Waits mag es nicht, dass die Huey Lewis und Co. seiner Frau immer auf den Arsch gucken, die schafft nämlich irgendwo in einem Restaurant und die sagt immer, hol doch nochmal, was weiß ich, die Sandwiches aus der unteren Schublade. Und Tom Waits, ich glaube irgendwie Vertreter oder so. Und dann sagt er irgendwann, ich hole uns hier raus, Baby. Und sie wohnen mit Trailer. Und habe ich vergessen zu sagen.
Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger. Insofern
den habe ich jetzt nicht auf der Liste.
Er ist insofern erwähnenswert auch für uns, weil er einen fulminanten Metal-Soundtrack hat mit teilweise sogar unveröffentlichten Songs. Big Gun von AC/DC zum Beispiel, Alice in Chains drauf, Megadeth, Def Leppard und Queensryche. Und der Film ist eigentlich insofern interessant, als er eigentlich ein Meta-Actionfilm ist, also ein postmoderner Actionfilm, weil Arnold Schwarzenegger ja aus der Leinwand ja raustritt dann in die Realität und diesen Action, Jack Slater oder wie er heißt, diesen Actionhelden dann in der Realität spielt und so ein kleiner Junge eben dann sein großes Idol plötzlich halt wirklich trifft in der Realität. So ähnlich wie diese Simpsons-Folge, wo die auch die Zeichentrickfiguren in die reale Welt dann irgendwie...
Das ist aber etwas seltsam, finde ich.
Ja, dann haben wir noch ein paar, wo ich gar nicht allzu viel drüber sagen möchte. Auf der Flucht.
Da sage ich was dazu.
Ja.
Weil, wie heißt der Harrison Ford, spielt er eigentlich immer selbe. In Frantic ging es, glaube ich, los. er wird immer verfolgt und dann kommt ja dieses, das weiß ich doch nicht, wie die Nummer hier ist. Und in Auf der Flucht ist eigentlich selbe, Dr. Kimball auf der Flucht. Und was ich eigentlich erzählen möchte, ich war 1994 mit, was weiß ich wie viel, 15 Kumpels und Freundinnen in Dänemark in einem Haus. Ich glaube, 2 Wochen lang nichts tun, es war unglaublich. Und dann war man in einem Supermarkt und da gab es den Film Auf der Flucht, aber auf Dänisch. Und da hieß Er fliegt nicken. Und das war dann immer so unser Oberbegriff für Harrison Ford, Er fliegt nicken. Das war ich schon, ich habe ihn nie gesehen, weil es mich eigentlich nicht interessiert.
Doch, ich habe ihn gesehen damals. Ich habe ihn ja auch, also ich habe eigentlich geklaut in meinem letzten Krimi, Horvath auf der Flucht, ist eigentlich meine Version von Auf der Flucht.
Von Er fliegt nicken.
Und ich habe zu Harrison Ford gerade aktuell eine wunderbare Serie auf Apple TV, die heißt Shrinking. Und da gibt es eine so tolle Szene, wo Jason, der wunderbare Jason Segel, Harrison Ford nachmacht. Und Harrison Ford sagt, ich, so rede ich doch gar nicht. Und ganz tolle Serie. Unbedingt anschauen, wenn man mal eine irgendwie traurige, aber trotzdem Feel-Good-Serie braucht, dann unbedingt Shrinking anschauen mit Harrison Ford.
Man muss 200 Jahre alt werden, ja, glaube ich, stimmt, dass man jetzt alle Serien angucken kann.
Die Firma haben wir noch, Tom Cruise und der unvermeidliche Gene Hackman, der in den 90ern immer, eigentlich fast immer, außer Mississippi Burning, so eigentlich so joviale, gar nicht so unsympathische Ekel spielt irgendwie, so mächtige Typen, die halt so wie so mächtige CEOs oder Präsidenten, so eigentlich schon auch Arschlöcher, die man aber mit denen man aber auch gern befreundet sein möchte irgendwie. Diese Rolle hat er perfektioniert, eigentlich spielt er mal eine Weile nichts anderes. Ich schaue gerade irgendwie nachts Clint Eastwood, wo er der Präsident eine Frau beim Sex irgendwie tötet aus Versehen und auch wieder von Gene Hackman gespielt irgendwie. So ein irgendwie nicht ganz unsympathisches Arschloch.
Einmal spielt er mit Monica Bellucci. In welchem Film ist denn das? Oh, das Gene Hackman und Monica Bellucci. Die passen natürlich super zusammen. Heute habe ich gelesen, dass Al Pacino mit 83 Vater wird. Das heißt, beim ersten Elternabend ist er 90. dann wird nicht gefragt, ist das dein Opa? Das ist ja manchmal so am Elternabend, dass man dann, wenn man sagt, was man denkt, in einen bösen Fettnapf, aber so wird man jetzt sagen, ist das dein Uropa? Unglaublich.
Ja, das ist ja Quatsch.
Mich wundert, dass es biologisch überhaupt noch geht, ja, dass der Saft überhaupt noch irgendwas hergibt.
Ja, stimmt vielleicht irgendwas.
Das ist überhaupt noch Saft. Egal.
Naja.
Was ich sagen möchte, Gene Hackman, da fällt mir ein, der Film mit...
Absolute Power heißt der Film mit Clint Eastwood und Gene Hackman.
So, okay, jetzt, wie heißt der mit Monica Bellucci?
Ich weiß nicht, guck ich.
Guck mal nach, weil ich meine, Monica Bellucci lohnt sich immer. Vor allem in dem Film Das Wunder von Milena, unfassbar. Jedenfalls, was ich sagen möchte, in dem Film von Steve Martin, ein Single kommt selten allein. Und du sagst ja, man möchte mit dem irgendwie befreundet sein, mit dem netten Arschloch. Da Steve Martin sammelt, glaube ich, Pappaufsteller für irgendeine Party, dass halt Gäste da sind. Und dann fällt der Satz, haben Sie auch Gene Hackman? Warum merke ich mir den Satz? Keine Ahnung.
Under Suspicion heißt der Film. Mörderisches Spiel.
Wenn ein Film mörderisches Spiel heißt, muss schon Monica Bellucci mitspielen, dass ich mir den anschaue.
Morgan Freeman ist auch noch dabei.
Ja,
so, was haben wir noch? Mrs. Doubtfire.
Habe ich mir auch nie angeguckt. Wie tut sie eigentlich mit Dustin Hoffman?
Ich habe ihn gesehen. Feel Good auch. Nett. Schlaflos in Seattle. Wichtig natürlich. Tom Hanks, Meg Ryan.
Meg Ryan ist komplett entstellt.
E-Mail für dich dann ja nochmal später, die Quasi-Fortsetzung.
Ja.
Ja, hat man gern geguckt, aber auch dann relativ schnell wieder vergessen. Ich zumindest.
Weißt du das, dass Meg Ryan komplett entstellt?
Ja, ja, ich weiß.
Sind wir uns da einig oder ist bei Jennifer Grey?
Nein, da bin ich mir, da sind wir uns einig.
Wir haben noch in den Straßen der Bronx Regie von Robert De Niro.
Ah ja, guter Film, wo er den Busfahrer spielt.
Guter Film. Und er sagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob seine Tochter ist, wenn ein Mann ihr, bei uns ist es immer, das Knöpfle hochmacht beim Auto, dann ist er der Richtige. Und dann gibt es so die Szene, wo er halt...
Gibt es heute nicht mehr, leider.
Knöpfle gibt es nicht mehr.
Nee.
Scheiße.
Quick.
Was alles wegfällt.
Ja. Der Mafia-Typ in dem Film ist ja Jasper Lementieri, der in Modern Family ja noch den Kumpel
Von Jay Bridget spielt. Ja, ich habe gedacht, den kenne ich. Aber guter Film in den Straßen der Bronx. Und dann gibt es noch This Boy is Life mit
Leo DiCaprio und Robert De Niro.
Ja. Und Robert De Niro und DiCaprio ist so ein Vater-Sohn-Gespann, das ganz, ganz dysfunktional ist. Und ich glaube, Ellen Barkin steht dazwischen.
Ellen Barkin war eine Weile, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die hatte eine Weile echt einen Hit nach dem anderen. Sea of Love, habe ich ein paar Mal gesehen.
Sea of Love, da fällt mir eine Szene ein. Al Pacino muss den Geschlechtsakt, weil er mit der Waffe bedroht wird, nachstellen. Und er sagt dann, ist das so richtig? Ist das so richtig? Und es gibt dann noch irgendeinen komischen Satzfetzen, der bei uns irgendwie in den alltäglichen Sprachgebrauch übergeht. Aber Sea of Love, also das Genre Erotik-Thriller.
Ja, stimmt.
Gab's aber Al Pacino ist natürlich bis 83 das Sexsymbol.
Ja. Und Al Pacino gleich nochmal in Carlito's Way. Auch einer dieser Mafia-Klassiker, der dann nochmal zu neuen Ehren gekommen ist in den Sopranos, wo Steve Van Zandt, Little Steven, immer wieder den unsterblichen Satz zitiert. Immer wenn ich glaube, ich bin raus, kommen sie und holen mich wieder zurück. und in Sopranos ist es ja so ein Running Gag, dass sie immer sagen, ah komm, mach's mal wieder, sag ihn mal wieder, und so, ah komm. Und dann sagen und dann lachen sich immer alle, beömmeln sich, ja, es wird immer besser. Und man kann es natürlich auch alles nachgucken, wie das dann im Original geht. Sean Penn mit Mini-Plee-Dauerwellen-Frisur als fieser Anwalt. Großartiger Film. Brian De Palma, glaube ich, Regie. Und noch einer, den ich wahnsinnig toll fand damals. Viel Lärm um nichts.
Ja, Kenneth Branagh.
Einer der ersten dieser Kenneth Branagh Shakespeare-Verfilmungen. In den 90ern gab es, glaube ich, jedes Jahr einen Shakespeare von Kenneth Branagh. Ja, Henry V. war, glaube ich, der erste und Viel Lärm um nichts dann der zweite. Und ich glaube, ich habe diesen Film damals dreimal im Kino gesehen. Beim ersten Mal auf Englisch in Dublin, nichts verstanden, aber fand ihn trotzdem toll. Und dann noch zweimal gleich am nächsten Abend nochmal rein. Und ich war verliebt in Emma Thompson damals. Ich fand Kenneth Branagh toll, Keanu Reeves spielt mit, Denzel Washington auch wieder.
Und wer noch?
Der Typ aus Club der Toten Dichter, aber ich nicht weiß, wie er heißt.
Der heißt... Scheiße. Ich habe immer gedacht, der müsste eigentlich Weltstar sein. Ja. Und dann war er irgendwann in Dr. House.
Ja, ja.
Irgendwie.
Ja, ganz selten.
Hey, Mann, wie heißt? Da müssen wir nachschauen.
Ja, schauen wir nach.
Müssen wir nachschauen. Und was ich kürzlich gesehen habe, ist Emma Thompson in ihrem Film Meine Stunden mit Leo, wo sie mit einem Callboy auf dem Hotelzimmer hockt. Super Film. Hm. Emma Thompson war ja mit dem von Dr. House, also wie heißt er? Lurie?
Ja.
Und ich glaube noch ein paar, die man kennt, in so einer Comedy-Truppe in England. Hm. Da ging es los. Den kennt man, den echt witzig. Auf jeden Fall, der Film Meine Stunden mit Leo. Sehr gut.
Mit Emma Thompson kann man eigentlich jeden Film anschauen.
Schon. Ich finde sie ganz toll in Tatsächlich Liebe.
Wahnsinn.
Für das Lied von Joni Mitchell. Und
wo sie die CD kriegt und so.
Ich flenne tatsächlich
also, Liebe eh was daran. Heißt es, der Frau keine CD zu Weihnachten schenken?
Naja, wenn er mal einer anderen Schmuck schenkt.
CD kannst, also der eigenen Frau eine CD zu Weihnachten schenken, ist glaube ich...
Mixtape, eine. Aber das gibt es ja nicht mehr. Ich könnte noch eins machen, ich habe noch ein Kassett. was ich noch sagen wollte, manche Sätze, die man... irgendwie dann immer wieder zitiert, wie in und dann zählst du am Dennis mit zusammen gehen, aus Dirty Dancing, ist zum Beispiel in Backdraft Männer, die durchs Feuer gehen.
Alle wollen raus, nur diese Wahnsinnstypen wollen rein. Den würde ich so gern mal wieder sehen.
Backdraft. Das sind manchmal so blöde Sätze.
Nur diese Wahnsinnstypen wollen rein.
Bei Robocop war es zum Beispiel, kam nicht im Film vor, bin aufgehalten worden mit dieser bescheuerten Stimme.
Vor kurzem habe ich einen Feuerwehrfilm angeguckt mit meiner Mutter, mit Josh Brolin, wusste nicht, ich narr, auf dass der auf einer wahren Begebenheit basiert.
Völlig übertrieben.
Und am Schluss sterben alle, ganze Feuerwehrleute sterben in so einem Wildfire irgendwie draußen unter ihren Decken. Ich wusste nicht, meine Mutter so, Was ist denn das für ein Film? Muss ich gleich mal gucken, wie der heißt.
Was erst noch vergessen wurde, ein Skandalfilm, ein unmoralisches Angebot.
Oh ja.
Ich weiß noch, wir waren im Kino und ich sehe noch, wie Woody Harrelson, der ist Architekt und sie war natürlich Ente, ja klar, das Klischee-Auto des amerikanischen Films. Und er zeichnet gerade was und dann legt sich Demi Moore auf seinen Schoß und führt seine Hand unter ihre Bluse, um das Silikon zu spüren. Und ich fand es irgendwie erotisch im Film und ich mache dann so, hui, und alle schauen mich an, weil die schon geahnt haben, was das für ein Scheißfilm ist. Aber ich habe den letzte Woche für 1 Euro gekauft. Inzwischen habe ich einen Berg daheim.
Was war das eigentlich mit Demi Moore? Das konnte auch keiner, also plötzlich Demi Moore, überall Demi Moore, alle fanden die toll. Und ja, ich dachte, noch so, was Striptease. Ist denn mit Demi Moore jetzt eigentlich los? Mit Ghost ging es, glaube ich, los.
Ja, dann hat sie operiert, dann hat sie Rollen gekriegt, ja. in denen...
Ich habe das nie verstanden.
...das Hemd gefasst wurde. Jedenfalls, in dem Film spielt Robert Redford mit und die Geschichte war, dass dieses mittellose, idealistische Architektenpaar mit Ente 1 Million geboten kriegt, wenn Demi Moore eine Nacht mit ihm auf seiner Yacht verbringt. Und ich weiß nicht, die Drehbuchschreiber haben sich, glaube ich, nicht viel gedacht. Die Nacht muss so wahnsinnig gewesen sein, dass diese vorher perfekte Ehe plötzlich ins Wanken gerät. Und ich weiß nur, wie wir aus dem Kino rauskamen und alle, so eine Scheiße. und nicht nur, aber die Szene, wo sie, ja.
Also der Film mit Josh Brolin heißt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, No Way Out, gegen die Flammen. Nicht anschauen. Eigentlich ein guter Film, aber kein Feel-Good-Film. Da gibt es
noch einen Film mit No Way Out. Egal. Ja, dann gab es noch, und dann bin ich durch, Perfect World von Clint Eastwood mit
Kevin Costner,
den man eigentlich immer nur noch als der mit dem Wolf tanzt, Cowboy, verortet hat. Er hat es dann irgendwann nochmal probiert mit einem Western-Epos. Der mit dem Wolf tanzt ist für mich eh ein Phänomen. Ich war 4-mal im Kino und irgendwie habe ich das Gefühl, den vergisst man einfach. Der hat voll abgeräumt, aber Kevin Costner... Madonna macht sich in ihrem Film lustig hinter der
Bühne. Nein, Costner hat gerade den Erfolg seines Lebens.
Mit bestimmt einer Serie.
Ja, eine Serie, Yellowstone.
Trotzdem habe ich immer das Gefühl, Kevin Costner...
Nein, Costner hat, finde ich, ganz viele, ganz tolle, verschiedene Filme gemacht auch noch. Und eigentlich immer gut. Der hat sich so ein bisschen verhoben dann als Regisseur mit Postman Waterworld. Und Waterworld. Hat dann, glaube ich, auch aufgehört mit Regie führen. Aber hat verschiedenste coole Rollen immer wieder. Ich sehe ihn total aber gern.
Ich habe das Gefühl, dass man ihm irgendwie... Nö. Zu wenig.
Er hat tolle Western auch nochmal gemacht, Spätwestern mit Robert Duvall, Open Range, ganz toller Film. Und jetzt eben Yellowstone, 5. Staffel in Amerika, erfolgreichste Serie der letzten 2-3 Jahre.
Also 250 Jahre.
Kriegt etliche, räumt alle Preise ab, hat jetzt 2 Ableger, glaube ich, sogar schon geboren, mit Harrison Ford unter anderem.
Okay, wahrscheinlich liegt es an Madonna, weil sie sich in ihrem Film in Bed with Madonna über ihn lustig macht hinter der Bühne.
Frechheit. Bodyguard, natürlich. Nö. Also ich glaube...
Habe ich auch nicht gesehen.
Um Costner muss man sich keine Sorgen machen. So, jetzt aber Musik hier. Wir sind immer noch beim Dimmery und wir haben eine übersprungen letztes Mal, weil Klaus sich nochmal befassen wollte damit. PJ Harvey, Rid of Me, ihr 2. Album. Ich sage es gleich vorneweg, es ist nicht mein Lieblingsalbum.
Meinst von auch
PJ
nicht?
Harvey.
Es fängt, finde ich, sehr gut an und irgendwann... hat man es über.
Ja.
Weil es ist sehr trocken und sie macht ja ganz gern auf der Gitarre vertrackte Rhythmen. Eigentlich total einfaches Zeug, was auf der Gitarre spielt, aber rhythmisch so denkt man, hä? Und dann singt sie halt mit ihrer Patti Smith Stimme. Aber sie ist nicht so abwechslungsreich wie dann zum Beispiel To Bring You My Love, die ich super finde.
Ja. Platte. Also wieder Steve Albini und so klingt sie. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich kein Fan von Steve Albini bin.
Ist alles nach Keller. Klingt alles nach Keller.
Also Dimmery nennt es brutale, manchmal einfache Produktion mit deutlicher Intimität eines Live-Gigs. Er schreibt allerdings auch, die Platte geht mehr unter die Haut als der Vorgänger und da gehe ich nicht mit.
Was war denn der Vorgänger?
Dry. Fand ich deutlich besser. Ich finde wirklich eigentlich nur ein Lied auf dieser Platte, das mir gefällt. Das ist Mist, das zweite.
Wollte ich gerade sagen?
Ansonsten finde ich sie...
Konsens.
Überraschend.
Ach, Konsens. Komm.
Ja.
Jetzt komm.
Ja, ab und zu haben wir mal Konsens.
Ja, was mir auffällt, jetzt sind wir in 93, im Jahre 93, ich sage nie,
Nein, machen wir nicht.
Marc ist ja immer dabei, zu sagen, jetzt noch ein paar Heavy-Platten und dann gehe ich eine halbe Stunde aufs Klo. Heavy ist irgendwie durch, glaube ich.
Ja, da werden wir natürlich gleich noch reden. Das ist
hochinteressant. Ich meine, ich habe sowieso nicht gewusst, was Marc eigentlich ist, was er ist, nämlich ein Metal-Dude.
Ja, also der 80er-Jahre
Metal. So viel kann man gar kennen.
Der 80er-Jahre Metal ist durch. Ein paar haben überlebt, die ganz Großen. Ein paar machen auch noch nach wie vor gute Platten. Meisten verlieren die Orientierung. Werden wir gleich mal genau anschauen. Überhaupt sind die 80er durch. Auch die Pop-Bands, Tears for Fears, aha, da werden wir gleich noch drauf schauen.
Was mir auffällt, ist, alles, was in den 80ern fast Underground war, und so von so Arrogantlingen wie Schwarzkittelträger und so gehört wird, all das hat überlebt. Nämlich, es gibt drei Bands, die großartig überlebt haben. Das war Depeche Mode, U2 und The Cure.
Ja, das stimmt.
Aber die, sonst ist eigentlich alles weg.
Ja, wird man gleich sehen. Dafür
es geht eigentlich um Songwriting und nicht um bunt verhaltene Hosen.
Letztlich ja. Aber auch selbst da gibt es plötzlich große Schwierigkeiten für einige Bands.
Ja, Mitte 90er war
noch einen guten Song zu schreiben. Dafür kommen plötzlich neue Leute daher. Ja. Und zum Beispiel das Debütalbum von Björk.
Mhm.
Völlig zu Recht taucht hier auf beim Demarie. Ein Album, wie man es noch nie gehört hat, finde ich vorher. Völlig neuartig, ein Quantensprung von allem, was es vorher gab irgendwie. Man weiß gar nicht, wo das herkommt, was die da macht. Sie natürlich mit ihrer Art zu singen, mit den Sugar Cubes schon, klar, die Stimme kannte man vielleicht. Ich kannte sie nicht, die Sugar Cubes, aber Klaus wahrscheinlich schon. Aber das in dieser Verbindung mit elektronischer Musik, mit auch Hausrhythmen und was da alles elektronisch sich abspielt, aber trotzdem auch wieder in Verbindung mit guten Songs einfach, ist schon neu, finde ich. Und war für mich, es hat mich echt weggeblasen. Ich dachte, was ist das? Ich glaube, ich finde das wahnsinnig toll.
Ja, was ich interessant finde, ist, wenn man die jetzt hört, kommt es einem fast konventionell vor, wenn man nämlich hört, was Björk schon auf der nächsten Platte macht und vor allem auf der übernächsten, Homogenic hieß die. Ich war, wie gesagt, in New York. Und ich habe mir da die Platte gekauft. Hinten drauf steht $10.99. Und immer wenn ich die CD höre, bin ich wieder in New York und sehe irgendwie das schräg entwickelt Empire State Building. Und ist für mich der Soundtrack von New York, wo ich sie erst daheim gehört habe. Und ich finde vor allem die Videos super zu Human Behavior mit dem Eagle und alles künstlich in so einer bunten, quietschigen Kinderwelt.
Ja, Michel Gondry hat ganz viele Videos gemacht von Björk. Und
ich gekauft auf DVD.
Ja.
Gab es damals noch DVD.
Ja.
Und dann gibt es Venus as a Boy, wo sie einfach nur ein Spiegelei brät in einer Hütte, die auch total bunt ist. Und dann geht es um eine Glühbirne und so. Eigentlich total publik, aber spitzenmäßig.
Ja, Wahnsinn. Also Demarie nennt das Album eine Offenbarung, ein Geheimnis, das danach verlangte, ausgesprochen zu werden. Im Mittelpunkt steht Björks außergewöhnliche Stimme, die von herausgeschmetterten Heulen in weiche, babyähnliche Seufzer gleitet. Also so einen Gesang hat man auch noch nie gehört vorher einfach. Das ist völlig eigenständig. So singt niemand, so kann niemand singen. Das lässt sich auch nicht reproduzieren. Das ist vollkommen, was die macht. Die kann ja auch keine Melodielinie einfach mal wiederholen oder so. Sie singt halt, wie sie sich fühlt und dann haut die das raus und das ist schon, also Björk muss man sagen, Kunst.
Ja, das ist Kunst. Ja. Vorsicht, Kunst. Was sie macht, und das verstehe ich immer nicht ganz, aber wahrscheinlich soll es das entrückte, weil sie aus Island kommt. Das war übrigens die Zwischenlandung auf dem Weg nach New York. Zwischenlandung in Island, das war ein Zeichen. Sie singt ja seltsamen Akzent, weil statt Can singt sie ja Chan. Mhm. Und dann denken wir, was macht die eigentlich? Und dann kommt ein Instrument, das eigentlich nur bei Joanna Newsom vorkommt, nämlich die Harfe in dem Lied Like Someone in Love.
Mhm.
Also nach all dem Dancefloor und
ja, Wassergläser, glaube ich, auch, tauchen auch mal noch auf.
Ja, und plötzlich kommt dieses Bling, Bling, Bling. Dann so, hä? Ich finde die Platte toll.
Für mich ist auch der Soundtrack eigentlich meiner ersten zwei Semester. WG in der Moltkestraße in Freiburg. Und ich habe sie mir gekauft im Sommersemester. Und die lief sehr, sehr, sehr oft. Und das sind meine Erinnerungen. Ganz, ganz eng verwoben mit dieser Zeit, dieser magischen.
Witzig auch, dass sie auf dem Video zu, ich weiß nicht, ob es Big Time Sensuality ist, fährt sie, in Schwarz-Weiß gedreht, fast wie von Anton Corbin, auf einem Lastwagen durch New York. Also irgendwie,
das ist mir so auf die Nerven gegangen, dieses Video. Da gab es dann schon einen Übersättigungspunkt bei uns in der WG, weil die Videos wirklich extrem oft liefen und diese verspielten fand ich dann noch lustig. Und dann habe ich aber gedacht, ich glaube, jetzt reicht es mir schon bald mit Björk wieder und bin eigentlich beim zweiten Album schon fast ausgestiegen, mal wieder für eine Weile, weil mir dieses Video, wo sie auf diesem Lastwagen, es lief jeden Tag.
Wenn ist man aber unfair jetzt.
Ja, ist unfair, aber war bei uns so. Also meine Mitbewohner waren keine Björk-Fans, kann man schon mal gleich sagen. Irgendwie, die waren immer sehr skeptisch, wenn Björk lief. Oh nee, jetzt läuft wieder Björk.
Was waren das für Fans?
Und dann, ja, der Gerhard, weiß gar nicht, der hat viel Klassik gehört und Grönemeyer und so. Und
oh, da schön!
Also eher konventionelle Musikgeschmäcker. Und Hans-Jörg war großer Fan von Huey Lewis und Madonna.
Ja, das war ja dann doch eher
aber ich muss echt auch sagen, dass mir dieses Video auf dem Lastwagen dann irgendwann wo ich auch gesagt, oh, jetzt reicht's auch.
Dann ist ja gut, dass ich es erwähnt habe. Ja. Das ist ja fast wie das Madonna-Video in Venedig, wo sie immer aus wie aus Geisterhand den Kopf senkt, wenn sie unter der Brücke durchfährt. Was war das? War das Like a Virgin?
Like a Virgin, ja.
Toll. Allein deshalb geht... Nee, Venedig ist meine Lieblingsstadt. Nicht wegen Madonna.
Jetzt kommt... Wu-Tang Clan mit ihrem Debütalbum Enter the Wu-Tang Clan 36 Chambers. Ich weiß eigentlich nichts über diese Platte. Ich habe mich immer mal versucht mit Wu-Tang Clan zu beschäftigen, aber es gefällt mir nicht.
Ich finde die Beastie Boys.
Ja, nur nicht so gut vielleicht oder nicht so originell oder man hat keinen so Wiedererkennungswert. Sind natürlich interessante Typen dabei, die dann ja auch vor allem RZA, der dann ja auch auf dem Soundtrack für Tarantino noch mitgemacht hat und glaube ich ganz umtriebig ist. Die haben eine deutsche Managerin, die hat letztes Jahr ein Buch geschrieben über ihre Zusammenarbeit mit dem Wu-Tang Clan. Ein komplett chaotischer Haufen wohl, also eigentlich gar keine Band, eher ein Projekt, ein loses Projekt mit ganz eigenständigen Typen, die auch eigentlich ja sehr schwierig sind. Also was ich über dieses Buch gelesen habe, war schon sehr interessant. Das müsste man vielleicht sich mal besorgen. Ansonsten kann ich nichts sagen über dieses Album.
Ich finde sowieso mit Hip-Hop und so, wenn es nicht in der Muttersprache passiert, musikalisch gibt es meistens nicht viel her. Und deshalb verstehe ich auch die Begeisterung deutscher Jugendlicher für amerikanischen Rap nur bedingt, weil eigentlich ist ja die Sprache im Mittelpunkt und Wortspiele und so. Und das kann mir keiner erzählen, dass er mit 15 das alles blickt.
Also ich habe jetzt durch meine Frau doch einiges entdeckt, auch aus den 90ern, was mir wirklich gefällt, auch an amerikanischen Sachen. Dr. Dre fand ich jetzt wirklich auch eine Entdeckung für mich, auch einige Sachen von Ice Cube. Also da, wenn es musikalisch ein bisschen origineller wird, dann geht's und da gibt's einiges gerade aus den 90ern, aber wenn es wirklich harmonisch total stumpf immer nur auf einem Beat rumreitet, dann wird's schwierig. Aber ein Album, das bei Dimmery auftaucht, das mir damals schon gefallen hat, weil es einfach anders klang als alles andere, ist das Debütalbum von Snoop Doggy Dogg mit dem Titel Doggy Style. Ein beknacktes, sexistisches, homophobes Quatschalbum, das aber irgendwie wahnsinnig Spaß macht. Mir wurde jetzt erst hinterher klar, dass dieser Sound von Snoop Doggy Dogg eigentlich von Dr. Dre kommt, dieses G-Funk. Da sind einige Lieder drauf, wo man das Gefühl hat, so, das klingt ganz genau gleich.
Seine Finger drin.
Diesen knarzigen Synthi-Bass. Who Am I war der große Hit dieses Albums. Und ich habe mir, What's My Name? Oder Who Am I? Man muss gleich nochmal gucken, wie dieser Hit hieß. Es ist reißerisch dumm, genauso wie das Cover nennt es Dimmery. Aber das macht halt trotzdem einfach Spaß. Es ist irgendwie auch immer wieder mit so kleinen Hörspielsequenzen dazwischen und beknackten Dialogen, die Homies, wie sie über die Bitches reden und dann irgendwie da vielleicht auch Geld irgendwie zu holen ist irgendwo und dann immer diese, also total bescheuert, aber irgendwie hat mir das damals gefallen und ich erinnere mich, oder habe da eine persönliche Beziehung auch zu diesem Album, weil ich dann später, als ich nochmal alleine in den USA aber einige Wochen in New York war und auch gearbeitet habe und mir dieses Album auf Kassette gekauft habe und auf dem Bau immer gehört habe auf Walkman. Das war der einzig Weiße auf dieser Baustelle und habe aber Snoop Doggy Dogg gehört.
Also wenn man eine Platte schon Doggy Style nennt, ich glaube, ich habe damals gar nicht gewusst, was das ist.
Also diese
Technical Term.
Genau so ist diese ganze Platte und die Texte und das Cover und so. Da ist auch das Video, ja. Da bleiben keine Fragen offen.
Jetzt muss natürlich die Frage kommen, wäre das heute noch möglich?
Ja, in dieser Musikrichtung wahrscheinlich schon, aber ich weiß gar nicht, ob der Gangster-Rap mittlerweile auch politisch korrekt sein muss.
Ich meine, es ist ja oft ein Mittel, um in die Medien zu kommen. MTV hat mal eine Werbung gehabt, da sitzt Jesus am Lagerfeuer. Und das Lagerfeuer besteht aus einem Fernseher, in dem MTV läuft. Und hinten dran sieht man ein leeres Kreuz. Und drüber stand dann besser als rumhängen. Ich meine, durch irgendwelche blasphemischen Witze zu Publicity zu kommen, ist ja eigentlich sichere Bank.
Ja, funktioniert wahrscheinlich immer.
Was natürlich interessant ist, dass sich dann die katholische Kirche aufregt, die eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Dreck am Stecken hat.
Ja, da muss man nicht, das ist ja...
Teile also, der
Katholik. Who am I, what's my name, heißt der Hit dieses Albums. So, jetzt haben wir noch Sebado.
Sebado, Ableger von Dinosaur Junior. Und ich finde, das ist wie so die... beschnittene Version von Dinosaur Junior, weil die Gitarre nicht so fies ist, was aber Dinosaur Junior ausmacht. Der Gesang ist nicht wie Neil Young, James Hetfield singt ja wie Neil Young, aber Lou Barlow singt, glaube ich, hier der Bassist von Dinosaur Junior und ich finde es fast etwas langweilig, so typische 90er
Jahre. Hört.
Was hört? Also Alternative Rock kann ja auch langweilig sein. Also verzerrte Gitarren, dann irgendein genölter Gesang mit Melodie. Aber die muss dann, finde ich, schon sowas von super sein. Was hier aber nur bedingt ist. Also die Melodien von Dinosaur Junior finde ich eigentlich besser. Und deshalb, ich finde es typisches 90er Jahre Album.
War auch mein erstes, ich habe jetzt nochmal reingehört vor kurzem und war auch mein Bubble and Scrape heißt die Platte übrigens. Mein erster Eindruck war, yes, es klingt das nach 90er.
Ja.
Und aber eine Art von 90er Jahre Alternative Rock, der mir damals schon nicht gefallen hat, so ein Understatement Lo-Fi Rock, den, wenn es richtig gut gemacht ist, dann kommt Pavement dabei raus. Sebado fand ich jetzt auch wirklich fast unerträglich langweilig und fast ein bisschen deprimierend. Diese Schluffigkeit, dieser Nicht-Gesang eigentlich und diese angedeuteten Melodien, die aber dann eben auch nicht stark genug sind, dass man jetzt da wirklich einen großen Gefallen, also typische Slacker-Musik, so ein schluffige, irgendwie wir wollen eigentlich nichts, wir vermeiden auch alle Rock-Klischees, aber
das was ich übrig bleibt,
ja, das muss aber dann gut gemacht sein, irgendwie, das haben ja Tokotronic auch gemacht, aber irgendwie war es halt da dann auch zumindest textlich origineller, hier weiß ich auch gar nicht, von was sie singen, wahrscheinlich halt auch so Alltags- Kram.
Ja, also bei Tokotronic, weiß ich, bin ja extrem, was Konzerte betrifft, sage ich jetzt mal, belastbar. Aber beim Tokotronic-Konzert in der Frühphase der Band bin ich, glaube ich, früher heim. Das mache ich nochmal nie, aber es war schon hart.
Ja, das war am Anfang hart, ja.
Also das Gegenteil von Prog Rock war das, aber,
eigentlich schäme ich mich. Dinosaur Junior machen auch ein Album, wenn wir schon gerade dabei sind, 1993.
Einen furchtbaren Cover.
Es heißt Where You Been und es war das Album, mit dem ich Dinosaur Junior entdeckt habe. Ich habe den
bisher
gar nicht gekannt. Es ist relativ gefällig, relativ poppig, mit auch gar keinem schlimmen Gitarrensound mehr. Out There und Start Chopping sind vielleicht so die zwei Hits. Ich fand's gut.
Moment, verwechsel ich jetzt Where You Been? Die habe ich nämlich, glaube ich, ein anderes.
Ja, die haben, also die haben dann...
Zeig mir mal das Cover.
94, 95 nochmal eins und die fand ich eigentlich gut, diese beiden Platten.
Deine so. Ich weiß noch, dass ich bei Green Mind die eingängigen Melodien vermisst habe.
Where you been?
Nee, die kenne ich wirklich nicht. Without a Sound habe ich gehabt, die ich sehr gut fand.
Ja, ja, die war 94. Die zwei fand ich wirklich toll. Also es wird wirklich ein bisschen poppiger fast schon, eingängiger,
ja, ja, gefälliger. Und natürlich die Hörgewohnheiten durch den Grunge-Erfolg, die haben sich etwas verändert und alles, was früher vielleicht schockant war, ist jetzt fast so, ja, klar.
So, jetzt haben wir noch eins beim Dimmery und das sind die Boo Radleys und die kannte ich von einem fulminanten Hit, eines der penetrantesten Gute-Laune-Lieder, glaube ich, der 90er, nämlich Wake Up von 95 ist das. Ansonsten wusste ich gar nichts über die.
Ich habe den nämlich auch...
Das ist mit so Bläser, es ist so wie Walking on Sunshine in gut. Wake Up Boo, hier ist das Lied von 95.
Ich habe es ja auch verbunden mit irgendwas Nervigem, dann als ich die Platte gehört habe, hey, die sind gut.
Ja. Und die Platte von 93 heißt Giant Steps und es ist wirklich erstaunlich, was die da machen. Wahnsinnig abwechslungsreich.
Ja.
Jedes Lied klingt anders. Die ersten zwei sind schon wirklich ganz toll. I Hang Suspended und Upon Ninth and Fairchild und Wish I Was Skinny. Ich glaube, die ersten drei sind richtig tolle Lieder. Und
ich war überrascht.
Ja, auch total überrascht. Eigentlich hätte ich die jetzt gerne und würde sie gerne im Auto mal zweimal durchhören. Kann sein, dass sie hinten raus ein bisschen nervt. Sie hat unfassbar viele Lieder, glaube ich, irgendwie 17 Songs. Und wahnsinnig abwechslungsreich. Hier, man kann sich leicht vorstellen, dass sich Sun Ra, Phil Spector und Brian Wilson zusammengeschlossen haben, um ein melodiöses, orchestrales Space-Rock-Meisterwerk zu produzieren. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Überbordender Psychedelik-Pop, Space-Rock-Overkill eigentlich.
Aber wird ganz so abgedreht wie Flaming Lips.
Nee.
Ich finde, es klingt fast jedes Lied wie eine Single.
Ja. Grunge trifft Beatles.
Also echt.
Reggae wird zu Mariachi.
Ich war überrascht, weil ich Bo Radley sagte, da gab es in den 90er auch manches eigentlich Okayes, aber dann ja. Single, die einem wirklich genervt hat.
Und ja, da gab es einige. So, dann sind wir jetzt bei unserem Aufschrieben nix und mehr verlassen von
den Demery. Ich habe nichts mehr.
Ja, William Orbit, willst du da was zu sagen?
Ich kann eigentlich nicht.
Ja, sag was. Ich habe ihn jetzt fast, hätte ihn unter den Tisch fallen lassen.
Ja, William Orbit, der macht eigentlich. Es gibt ja so beim Yoga oder so Hintergrundmusik. Und William Orbit, der macht so Plucker-Musik. Und irgendwann wird Madonna auf ihn aufmerksam und macht mit ihm dann, er finde ich, bestes Album noch vor Erotica. Ray of Light später, ich glaube 98 oder wenn es war, mit William Orbit. Und auch auf Music ist er noch halb dabei. Und dann hat sie gedacht, sie muss sich nochmal verjüngen. Soundtechnisch, und das fand ich eigentlich schlecht. Ich finde, William Orbit macht extrem, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, angenehme Sounds. Also auch auf der Platte.
Ja.
Klar, man kann es für Hintergrund irgendwas benutzen, aber soundtechnisch finde ich das sehr clever und sehr schön.
Auch. Seine Musik ist tanzbar, dennoch keine Dance-Music. Gespenstische, groovige Klavierlinien, hypnotische Synthesizer-Sequenzen.
Ja, dann bin ich schon dabei.
Dub-Vibe. Ich fand es jetzt so, ich kannte ihn gar nicht, den Namen natürlich dann eben von Madonna wahrscheinlich, aber als ich jetzt reingehört habe, dachte ich so, ist nett, aber bringt einem jetzt auch nicht weiter.
Bei Madonna hat man dann gemerkt, das ist dann doch ein Schema irgendwie, als Beautiful Stranger, glaube ich, weiß gar nicht, das war glaube ich für Austin Powers Film. War das für Austin Powers Film?
Beautiful Stranger, ja.
Super Lied, aber warte mal, das ist der William Orbit. Ja. Finde ich eigentlich schlecht, dass sich viel so schnell abnutzt und dass man einfach sagt, hey, ist gut, mach weiter. Hm. Es gibt die Ramones. Sagt ja auch keiner. Sondern, oh nein, bleibt in der Zeit.
Ja, manche Bands ziehen das halt einfach durch. AC/DC und die Ramones wahrscheinlich als prominenteste. Aber das kann natürlich auch nicht jeder machen.
Nö.
Aber es ist natürlich irgendwann mal schwierig.
Ich finde, Madonna hätte es machen sollen. Weil das war echt gut. Ich habe gedacht, Ray of Light ist jetzt ihr Alterswerk und jetzt geht es so weiter. Und schon bei Music habe ich den Verdacht gehabt, na, jetzt geht es wieder irgendwie zurück in die Ich erfinde mich immer selber. Und dann
wird es
irgendwann, finde ich, nicht mehr überzeugend.
Gut.
Ich habe übrigens ein Heft gekauft. Ich weiß nicht, wie das heißt. Europop oder sowas. Das wurde mir irgendwie über Facebook empfohlen mit einem Special über die Pet Shop Boys und Ultravox wegen Quartett und George Martin, der das ja produziert hat. Und da ist ein Madonna-Special drin mit einem so Diskografie. Und ich muss es sagen, Erotica wird als ihr damals persönlichstes Album, das aber im Schatten von ihrem Sexbuch, das ich natürlich besitze, irgendwie unterging, aber dass da viele Perlen drauf sind.
Ja, das liest man immer, habe ich auch gelesen.
Und ich finde, ich bringe dir das Heft mit, das ist ein super Heft.
Jetzt
und
ich
fühlte aber, ich mich bestätigt.
Jetzt würde ich sagen, du hörst dir mal das Album allen Ernstes mal nochmal an, was du, glaube ich, nicht getan hast. Du redest, glaube ich über irgendeine nebulöse Erinnerung.
Ich habe ja viel, was im rotischen Bereich viel nachzuholen, weil ich ja lange das alles abgelehnt habe und das ist wirklich heiß, das Album. Zum Teil.
Okay.
Und Janet Jackson macht ja auch ein Album. Janet heißt es.
Ja.
Schönes Cover, ähnlich wie Diana Ross damals.
Ja.
Und es klingt, weil du ja gesagt hast, die Sounds sind so schlecht auf Erotica, es klingt sehr ähnlich wie Erotica. Du glaubst nicht im Ernst, dass Madonna irgendeinen Scheiß macht? Also erst später.
Also ich hab, ja, wie gesagt, ich habe mir das Album jetzt zweimal angehört.
Ich glaube, du hast einfach Angst vor Erotik. Du hast Angst vor starken Frauen.
Ja, aber das hat ja mit Erotik nichts zu tun, das Album. Es ist einfach nur, es sind scheiß Lieder mit scheiß Sounds. Also ich höre
hat eigentlich Judas Priest eine Platte gemacht im Jahr
Judas Priest sind 93 durch, weil jetzt ist ja hier ein Paradigmenwechsel hat stattgefunden und nur wenige von den Alt-Chamäleons haben überlebt. Und es gibt ja neue Bands und die Band der Stunde neben Nirvana 1993 ist Pearl Jam. Dieses Album, es warten viele, 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 viele Millionen Menschen auf das Erscheinen dieses Albums, unter anderem auch ich. Und ich war in dieser Zeit in Irland und dann ist das Album raus und ich stand, glaube ich, eine halbe Stunde vor einem Plattenladenschaufenster und habe das Vinyl, damals stand ein Vinyl im Fenster am Tag des Erscheinens und ich dachte ich, was mache ich jetzt? Soll ich mir jetzt die Kassette kaufen, damit ich es hier in Irland auf dem Walkman hören kann? Oder soll ich warten, bis ich zu Hause bin und kaufe mir dann die CD? Und ich habe gewartet und es war furchtbar. Ich stand vor diesem Fenster, habe mir vorgestellt, wie das Album klingt und habe dann irgendwann zu Hause mir das gekauft und habe diesen Moment ja beschrieben in meinem Roman Alive, wie ich das Zellophan aufreiße, dieses Album einlege und erstmal sehr überrascht bin, weil ich denke, das sind doch nicht meine Pearl Jam. Das klingt ja ganz anders. Ein Album, das viele Menschen erstmal verstört hat. Ich weiß noch, dass meine alten Kollegen dann, mit denen ich da in den USA war, komplett ausgestiegen sind schon bei Pearl Jam. Irgendwie, das wird scheiß. Irgendwie, das klingt ja gar nicht mal wie Ten. Aggressiver. Wirklich
Steve Albini.
Weniger, ja, Brandon O'Brien produziert, toll produziert, finde ich das Album, aber deutlich aggressiver, deutlich weniger Classic Rock, deutlich weniger melodiös oder so Stadionhymnen wie Alive oder so sucht man vergeblich.
Weniger Hall.
Weniger Hall, auch trockener produziert. Und ich lieb aber dieses Album extrem. Nachdem ich ganz kurz ein bisschen irritiert war, fand ich es eigentlich schon relativ schnell ganz, ganz toll. Fängt mit Go an, Animal auch. Ich erinnere mich auch an den MTV Music Awards 1993. Eine völlig derangierte Band, die offensichtlich total betrunken waren. Alle, Eddie Vedder allen voran, bei diesem Auftritt, wie sie Animal runterprügeln, wirklich. Und dann kam es, glaube ich, sogar an dieser Verleihung noch zu einer Versöhnung mit Kurt Cobain auf der Bühne, wo sie dann sogar noch im Engtanz zu sehen waren. Und dann zwei Balladen drauf, Daughter und Elderly Woman. Und Elderly Woman, übrigens ein schönes Lied, um auf der Akustikgitarre zu spielen.
Das spiele ich manchmal.
Kriegt man sehr schnell zum Klingen und es klingt immer gleich irgendwie schön.
Und man kann ihn auch gut imitieren bei dem Lied.
Ja.
Fast wie bei Grönemeyer.
Rearview Mirror fand ich dort wunderschön. Ja, Rats, toll, Rearview Mirror. Ganz tolles Album für mich. Ganz, ganz wichtig und kann ich mir immer wieder, finde ich von vorne bis hinten toll. Das ist das letzte Pearl Jam Album, was ich von vorne bis hinten toll finde. Danach werden sie teilweise immer schwieriger und auch immer wieder immer Lieder drauf, die ich dann immer schwächer finde auch. Bleib ihnen natürlich immer noch treu, kauf mir sofort das neue Album, wenn es erscheint und bin jedes Mal enttäuscht und denke, glaub nicht, dass ich mir das öfter als zweimal anhöre.
Also ich finde, es war dann wie bei Rap, bei Vitology, dem Nachfolgealbum von dem Versus heißt, es steht überhaupt nirgends drauf.
Ja.
Das ist ja fast wie bei Peter Gabriel. Ja. Es steht einfach nur Pearl Jam drauf und so ein komischer Schafskopf in einem Netz, eigentlich ein Scheißcover.
Ja, aber so, ich habe gelesen, das Cover hat so ein bisschen ausgedrückt, wie sie sich gefühlt haben zu dieser Zeit.
Das glaube ich.
In diesem unfassbaren Erfolg. Das Album übrigens bis heute Rekordhalter, das schnellst verkaufte Album in der ersten Woche oder das meistverkaufte Album in der ersten Woche. Sie haben innerhalb von 7 Tagen 1 Million Einheiten verkauft weltweit von diesem Album. Ist bis heute unübertroffen. Kein Album hat sich schneller verkauft oder besser in der ersten Woche und sie waren damals auf Tournee und haben dann diese Zahlen mitbekommen und waren schon wieder vollkommen, dachten, was sollen sie denn noch machen? Sie treten besoffen bei MTV auf, sie machen keine Musikvideos mehr, sie legen sich mit Ticketmaster an, sie machen wirklich ein sperriges, aggressives Album und es verkauft sich halt einfach wieder. Aber insgesamt dann eben, das waren natürlich die Leute, die wie ich mit den Hufen gescharrt haben, dieses Album unbedingt haben wollten. Danach hat es sich dann nicht mehr ganz so gut verkauft, da hat es sich auch rumgesprochen. Und dann hat auch natürlich gezündet sicher diese Maßnahme, kein MTV mehr, keine Singles mehr. Und dann war klar, so erreicht man dann keine 16 Millionen mehr.
Also das mit dem sich gegen Erfolg wehren ist ja schon irgendwie seltsam. Aber man steckt ja nicht drin, wir haben ja keinen Erfolg musikalisch. Und
ja, also ich glaube, für so Bands, die so innerhalb kürzester Zeit so einen absurden Erfolg hatten, den sie so gar nie wollten und sich nicht vorstellen wollten oder konnten, der dann aber halt das Leben so verändert mit all den ganzen negativen Begleiterscheinungen, gerade für die Frontmänner, wo sie dann so Tabloid-Futter werden und irgendwie ja, die Leute vor ihren Häusern campieren und so. Und es auch echt zu ganz unangenehmen Situationen kommt natürlich und Leute plötzlich in Boulevardzeitungen Geschichten erzählen und so weiter, dass sie alte Freunde sind und irgendwelche Sachen auspacken aus der Kindheit und Jugend und Eddie Vedder sagt, er hat noch nie von dem Typen gehört, er weiß gar nicht, wer das sein soll und so weiter und die Eltern plötzlich die ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Ich glaube, dann kommt man schon an den Punkt, wo man vielleicht irgendwann mal sagt, vielleicht ist das Ganze eine Nummer zu groß,
ja,
weil sie haben es ja jetzt nicht so drauf angelegt.
Wie man muss sich, glaube ich, auch völlig neu positionieren, wenn man eigentlich aus der Gegenkultur kommt.
Ja, eben. Ja.
Das ist bestimmt schwierig. Also, stelle ich mir schwierig vor.
Ja.
Und dann, was ich sagen wollte, bei Vitology zum Beispiel, Nachfolgealbum, ist es, finde ich, wie beim Rap. Es gibt dann so Zwischenspiele, die eigentlich die Platte strecken.
Mhm.
Und man denkt dann, oh, was ist der Scheiß? Oder wo man denkt, oh, das packt man nur auf die CD,
ja,
weil man es irgendwie lustig fand. Und als Hörer denkt man dann, was ist jetzt der Scheiß?
Ja, mich nervt das auch immer.
Das, ist bei Vitology, da denkt man, ah ja, das ist ein Lied, das als Lied durchgeht. Und so,
ja,
das fand ich dann aber doch eher ärgerlich.
Ja, das nervt. Gut, was haben wir?
Was haben wir? Ich mache jetzt mal mit hart weiter. Was eigentlich im Progressive Rock verortet wird. Tool heißt die Band und die Platte heißt Undertow und ich fand das alles immer extrem unangenehm und gruselig. Auch im Innencover geht's weiter. Eine extrem dicke, nackte Frau, auf der ein nackter Mann liegt und ich glaube, das soll jetzt aber nicht irgendwie Toleranz für anders aussehende Menschen zeigen, sondern das ist alles irgendwie unangenehm. Und der Sänger, ich glaube, Keenan heißt der, sieht ja im Innencover aus wie Anthony Hopkins in Schweigen der Lämmer mit diesem komischen Gesichtskäfig. Und ich habe mir die CD damals gekauft, unter anderem, weil Henry Rollins einen Sprechauftritt in dem Lied Bottom hat. Und es gibt es auf YouTube, wie er da im Studio ist. Und hinter mir spielt eine Frau. Die Platte klingt extrem männlich, extrem humorlos, finde ich.
Mhm.
Und viel mit harten Riffs. Und das erste Lied geht gleich los mit vertrackten Rhythmen. Was mir auffällt, es klingt eigentlich nach Crunch, aber der Sänger ist zurückgemischt im ersten Lied. Und er geht auch nie so richtig, hat man das Gefühl, aus sich raus. Und, es wurde schon mal besprochen bei uns, die Lieder gehen nicht auf. Also im Sinn von, jetzt kommt der Refrain und da geht alles auf, sondern es bleibt irgendwie auf einem Ding, bis auf ein paar sehr schöne Zwischenspiele. Einmal klingt sogar ein bisschen nach Police. Und dann wird es interessant, ansonsten ist es viel mit Riffs und verzerrter, furztrockener Gitarre. Ich habe so drei Lieder, die ich richtig gut finde. Sober, allen voran. Dann noch Prison Sex und Swamp Song. Und Bottom halt wegen Rollins Sprechteil, wo er sich aber jetzt im Rückblick fast selber parodiert, weil da kommt wieder das Wort Pain und so. Interessant sind die drei Lieder, finde ich, und die Platte auf die ganze Länge etwas gleichförmig. Also es fehlt, finde ich, das, was halt Nirvana und Pearl Jam ausmacht, vor allem zu Beginn ihrer Karriere, dass da ein Refrain kommt, der alles wegbläst, aber es bleibt halt einfach.
Also ja, Tool finde ich so ästhetisch, gibt so in den frühen 90ern oder Mitte 90er so ein Trend zu so verstörenden Bildern, verstörenden Musikvideos auch. Also ich erinnere mich auch noch an das Metallica-Video Until It Sleeps oder auch das Bowie-Video zu Little Wonder. Immer so viel so Freak-Anomalien irgendwie zeigen in verstörenden Farben und Bildern und irgendwelchen Kellergewölben und Verliesen, so Sadomaso-Ästhetik, aber auch immer alles ganz,
aber überhaupt nicht irgendwie ansprechend.
Nee, ganz, ganz schlimm und verstörend, und da gehört Tool sicher dazu, und ich finde eigentlich die Musik fast gefällig im Vergleich
jetzt zu... Jetzt habe ich es auch bemerkt, dass ich es nochmal gehört habe.
Zu dieser Ästhetik, aber der Gesang hat fast ein bisschen was Fragiles und Sanftes. Ja. Der Gesang erinnert mich an eine Band, die dann in den Jahren später wahnsinnig erfolgreich war, Live.
Da war gerade was im Rolling Stone, was die alles falsch macht.
Furchtbar. Müssen wir nächstes Jahr drüber sprechen. Also ich finde... Tool, muss ich sagen, wäre eine Band gewesen, die mir 1993, 94 wahnsinnig gut gefallen hätte, wenn ich sie gekannt hätte. Und ich war wirklich händeringend auf der Suche nach allem aus dieser Richtung. Und Tool ging völlig an mir vorbei. Es war halt wirklich eine Zeit, wo man natürlich es gab kein Internet. Das heißt, man musste gucken, wo kriegt man neue Sachen her. Man hat Magazine gelesen. Und Tool ging wirklich an mir vorbei. Und dann wusste ich nicht, dass es die so gibt. Und ich glaube, die hätten mir wahnsinnig gut gefallen.
Ich habe viel von unserer Band mitgekriegt, weil wir alle viele Musikhörer, und unser Bassist, der jetzt bei mir ja auch bei Bale spielt, der war halt immer großer Fan von allem und hat das immer mitgebracht. Wahrscheinlich habe ich es durch das kennengelernt. Aber die sind jetzt wirklich im Prog-Bereich feste Größe. Es gab dann ja noch Seitenprojekte, Perfect Circle und so. Aber es hat mir echt Angst gemacht, vor allem das Nachfolgealbum Anima, mit diesem Haschkeks-Rezept, die Eier von Satan, und auch so ein Hologramm-Cover, wo man gedacht hat, was ist jetzt wieder Schlimmes. Also finde ich viel schlimmer als irgendein so bescheuertes John Sinclair-Cover bei Metal-Bands oder so.
Ja, sondern das war irgendwie so. Aber die Musik eigentlich gar nicht so schlimm. Also da gibt es wesentlich Böseres, finde ich.
Es klingt exakt wie Rollins Band, ist mir aufgefallen. Also zu der Zeit. Und kein Wunder, dass er dann damit spricht. Es klingt 1:1, also teilweise 1:1 wie Rollins Band.
Eine Band, die ich aber entdeckt habe, dann auf dieser Suche nach, ich brauche mehr so Grunge-Alternative-Zeug, ist eine Band, über die Klaus immer mal wieder gesprochen hat, aber eher von Seiten des Sängers. Und ich kannte eigentlich den Sänger nur aus dieser Band, nämlich aus dieser Zeit. Die Screaming Trees machen Ende 92, aber wir haben 92 nicht drüber gesprochen, ihr Album Sweet Oblivion, das ich sehr gern gehört habe damals. Und da war sogar ein MTV-Hit drauf, Nearly Lost You. Und war dann auch eine Band, die es ja schon länger gab, die aber im Zuge dieser Nirvana, Pearl Jam und diese vielen Leute, die händeringend rumgelaufen sind, sagen, wir brauchen mehr Stoff in dieser Richtung, dann eben auch hoch gespült wurden eigentlich was kommerziellen Erfolg anging. Und ich glaube, dieses Album Sweet Oblivion war das erfolgreichste von den Screaming Trees. Und das wollte ich hier noch erwähnt haben.
Die waren auch auf dem SST-Label, das halt durch diesen Scheiß-Prozess mit U2 irgendwie dann in die Knie ging. Aber ich glaube, der Besitzer vom SST-Label, nämlich Black Flag-Gitarrist Greg Ginn, der ist sowieso ein schwieriger Typ, hätte es vielleicht früher oder später sowieso an die Wand geknallt. Ich habe keine Ahnung. Bleiben wir bei SST oder bei den Wurzeln für Grunge. Bob Mould machte nach Husker Du zwei Soloalben, das wunderbare akustische Workbook. Dann wurde es schon lauter mit Black Sheets of Rain. Das hat natürlich Ryan Adams mal gecovert, das Lied, weil er ja alles covert. Und dann gründete er die Band Sugar, die wieder ein Trio war, aber eigentlich war es Bob Mould. Also der Bassist, glaube ich, hat dann auch mal ein paar Lieder auf der CD geparkt, auf den zwei CDs, die es gibt. Und die hat man dann immer weiter geskippt, weil eigentlich wollte man halt Bob Mould. Und nach dem Mega-Erfolg von Copper Blue mit If I Can Change Your Mind, das war überall ganz weit oben in den Charts, man sagt, der Vater des Grunge und so, da hat er echt mal richtig Erfolg gehabt, macht eine Mini-LP, die heißt Beaster. Und da ist ganz viel von religiösen Referenzen drauf. Vorne drauf sieht man ein, alles so ein bisschen grün gefärbt, ein Seil, nebendran. Das sieht aus wie Blutflecken oder Rost. Und auf dieser Platte ist ein Höllenlärm drauf. Und dann aber wieder so ein Kirchenorgenlied, das heißt Walking Away. Also es hat alles religiöse Referenzen. Und eigentlich finde ich die ziemlich gut, vor allem das Lied Tilted, aber er übertreibt es halt extrem. Die Stimme ist extrem weit zurückgemischt, meistens zweistimmig und ein Wahnsinnsradau. Und Feeling Better ist auch noch ein super Lied, nur hört es halt leider nicht auf, das Lied. Und er hat jetzt seine Formel gefunden und reitet die halt tot. Und das nächste Sugar-Album, File Under Easy Listening heißt es, da war wirklich, wie hat es Beck sich ausgedrückt, Kredit verspielt. Und dann ging er wieder zurück zu Solo-Platten und macht die bis heute. Und sein Ausrutscher mit Workbook blieb leider einer, weil er hat nie mehr ein Akustikalbum gemacht, leider, obwohl es so super ist. Und er macht immer noch gute Lieder. Aber irgendwie ist es eine Formel. Und irgendwann später spielte der Fugazi-Schlagzeuger bei ihm mit, was ich irgendwie seltsam finde, weil Bob Mould macht ja eigentlich immer straightes Zeug und Fugazi war immer vertrackt. Also jetzt nicht rhythmisch im Sinn von 7/8 oder sonst was, sondern vom Schlagzeugspiel und von den Arrangements. Was ich übrigens in einem Buch gelesen habe, das du mir gegeben hast, über 80er Culture Club und so, da steht drin, dass das Lied New Song von Howard Jones genauso klingt wie Salisbury Hill von Peter Gabriel. Und es stimmt. Ich habe immer gedacht, ich kenne alle Lieder, die geklaut sind. Aber dann plötzlich im Bett, als ich es las, so, hey, genau. Ich hätte fast meine Frau geweckt und gesagt, wusstest du eigentlich, dass das Lied New Song? Auf jeden Fall macht Fugazi eine Platte, die ich mir auch in New York gekauft habe. Obwohl da das Monument von Washington drauf ist. Die Platte heißt In on the Kill Taker, also die Titel sind fast wie bei Alanis Morissette, dass man sich überhaupt nicht merken kann. Und die Platte hat nichts mehr, finde ich, mit Waiting Room zu tun. Also im Lied, das in der Disco laufen könnte oder so.
Lief. Ich erinnere mich gut.
Also ein Basslauf, da ich mit Another One Bites the Dust oder so in den Himmel der Basslauf.
Ja, da gab es einiges. Primus hatte so einen Wahnsinns-Basslauf. Das waren Alternative-Disco-Hits. Ja. Auf der Tanzfläche ging es da rund.
Ja. Ja, und das macht Fugazi hier kaputt eigentlich. Mhm. Also ich musste echt lachen, als ich das erste Lied gehört habe, weil Ian MacKaye schreit rum wie ein Blöder. Und ich habe dann im Booklet gelesen, dass er singt, Irony is the refuge of the educated. Finde ich einen super Satz. Mhm. Aber er singt, Irony is the educated. Alles klar. Und es gibt dann manchmal so aus, so, Brad! Und ich finde das geil. Aber die Platte ist mir wirklich zu anstrengend. Und die Stimme von Guy Picciotto, vom anderen Sänger, die ist sehr schneidend und fast ein bisschen nervig. Aber der Schlagzeugsound ist so geil. Also der Snare-Sound gefällt mir total. Aber die Lieder sind anstrengend. Aber über Fugazi lasse ich trotzdem nichts kommen. Fugazi, muss man eigentlich sagen.
Alternative Rock. Die Breeders machen ein Hit-Album. Sie haben einen Hit, der so, glaube ich, ohne Nirvana kein Hit geworden wäre. Aber sie nehmen eigentlich ein bisschen was aus der Formel von Smells Like Teen Spirit irgendwie, was das Riff angeht. Und machen
wieder einen Basslauf.
Wieder einen Basslauf, ja. Und haben mit Cannonball einen Indie-Hit, der auch viel in der Alternative Disco lief damals. Ich habe mir damals auch die Platte auf Kassette in den USA gekauft und muss aber sagen, dass ich sie nicht allzu oft gehört habe. Es war noch Driving on 9, war noch so ein bisschen so ein Country-Ding und Divine Hammer, glaube ich, hat mir noch gefallen.
Ja, Divine Hammer finde ich auch gut.
Ansonsten ist sie ein bisschen zerschossen, ein bisschen unklar, was sie eigentlich wollen so richtig.
Und man verliert irgendwie das Interesse.
Ja, aber sie machen es einem auch wirklich nicht leicht. Die Platte klingt dann zwischendurch wirklich so ein bisschen so dekonstruiert, wurstig so, uns doch egal. Und diese Haltung, die diese Platte so ein bisschen andeutet, wurde dann für mich noch eindeutiger, als ich sie gesehen habe bei Rock am Ring und das wirklich einer der schlechtesten Auftritte von einer professionellen Band war, die ich jemals gesehen habe. Lustlos, genervt, eigentlich ja, ein einziger Boykott. Und ich glaube, sie waren auch untereinander total zerstritten auf der Bühne. Da hat irgendwas überhaupt nicht gestimmt. Und das war wirklich enttäuschend, weil ich damals noch echt ziemlich nah vor die Bühne bin und dann bei Cannonball dann natürlich die Leute ein bisschen gesprungen sind. Und ansonsten war das aber ein derartig unmotivierter, zerstörter und zerstörerischer Auftritt, dass für mich die Breeders danach eigentlich erledigt waren. Ja. Heute höre ich Cannonball noch gern, sonst brauche ich nichts mehr von ihnen.
Das ist auch so eine Art Musik, wo man sich Lieder rauspickt und der Rest ist wie eigentlich wurscht, wie bei Sebadoff.
Ist es Kim Deal eigentlich?
Kim Deal. Ja. Und die hat ja ganz viele Schwestern, also mindestens zwei. Mhm. Tanja Donnelly. Ja. Die immer mal wieder auftaucht.
Tanja Donnelly macht auch ein Album mit ihrer Band Belly. Die haben mir wesentlich besser gefallen. Das war wesentlich gefälliger. Star heißt das 93er Album und Feed the Tree war der Indie-Hit zu dieser Zeit bis heute das beliebteste auf Spotify. Nicht das Beste, finde ich, von Belly. Aber auch, also Belly sind eigentlich die Breeders in gut, finde ich.
Es gibt noch eine Band, die wurde dann produziert von Bob Mould. Was sehr vielsagend ist. Ich weiß nicht, ob da auch eine von diesen Schwestern dabei war. Ich weiß noch, das Lied heißt My Family oder This Family is Going to Heaven. Wie hieß die Band? Ich weiß es gerade, ich reiche es nach. Auf jeden Fall cooles Lied, aber genauso. Und ich finde, wenn man so Musik macht, dann muss das Lied halt einfach der Brecher sein. Mhm. Dann muss der Basslauf irgendwie super sein, sonst knallt es so an einem vorbei und sagt, oh ja, 90er. Das macht es schwierig. Man möchte es eigentlich gut finden, weil die Haltung irgendwie abgesehen von wenn man lustlos auf der Bühne steht, ist eigentlich das, wenn man jetzt den Metal-Posing hinter sich gelassen hat, findet man das eigentlich gut, aber dann ist aber auch wieder so egal.
Ja, also es war dann halt, ich fand es mal eine Weile sehr sympathisch, dass sie wirklich verzichtet haben auf diese ganzen sogenannten Rockismen, aber es läuft sich dann auch irgendwann schnell mal tot und es muss wirklich, die Songs müssen halt bockstark sein, wenn sonst nur Understatement ist, kann es halt schnell beliebig und langweilig werden.
Es gab auch die Band Buffalo Tom, gute Lieder, aber auf Dauer dann auch fehlt, finde ich, was einem dann halt umhaut und fesselt und sagt, ich verfolge die jetzt bis zum Ende. Also wir beide haben ja alle Bands oder Künstler, von denen wir alles kaufen, bis heute.
Ja.
Könnte man auch mal eine Liste machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, mach mal damit weiter. Das ist natürlich sehr interessant.
Iggy Pop! Mhm. Auf dem Cover sieht er wahnsinnig aus. Die Platte heißt American Caesar. Und er ist bleich und blau gefärbt und guckt sehr düster. Aber es ist ja Iggy Pop und auf der Platte steht bezeichnenderweise Parental Warning. This is an Iggy Pop Record.
Mehr braucht man nicht wissen.
Nee, und es ist auch sehr lang. Es sind 17 Lieder drauf. Und eigentlich wirkt es wie eine Compilation, weil es gibt so viele verschiedene Richtungen, die Iggy Pop ja immer wieder bedient. Mal was Leises. Ein Lied, das ist ja fast schon Schlager, das heißt It's Our Love. Aber da seine Sprechstimme ist natürlich super.
Ja.
Und dann Beside You ist eigentlich auch eine Schnulze, aber schön.
Ich meine, entweder Beside You oder Mixing the Colors war, glaube ich, sogar ein Hit, lief oft im Radio.
Dann glaube ich fast Beside You, weil Mixing the Colors, manchmal singt er auch ziemlich daneben, fast schon wie...
Und Fucking Alone singt er,
unglaublich. Fast wie Anthony Kiedis von The Chili Peppers.
Ich dachte, Fucking Alone, dachte ich am Anfang, das sind die Chili Peppers, als ich das erste Mal...
War das so falsch?
Ja, tja.
Dann natürlich Wild America mit dem unverzichtbaren Henry Rollins. Mhm. Und in diesem Tool-Clip, wo er im Studio ist, erzählt er kurz, I'm on an Iggy Pop record and they, was weiß ich, made a documentary. Da erzählt er das, bevor er dann bei Tool in das Mikro steigt. Also wenn man erwähnt, man ist auf dem Iggy Pop record, das kommt immer gut. Und die Platte ist wirklich gut. Nicht jedes Lied, aber insgesamt ist das eigentlich Iggy, wie man ihn sich vorstellt und warum auch immer, auch er covert Louie Louie, das gab es schon von Black Flag, aber es ist ja Lied Nummer 15, wo ja die meisten schon ausgestiegen sind. Aber es ist eine coole Platte und Lied Nummer 16 ist Caesar, da wird dann so Hail gerufen, das ist fast ein Hörspiel, finde ich. Und auf dem Rückcover, das ist wieder was bei Rollins auch auftaucht, sieht man ihn mit freiem Oberkörper, wie so oft. Ich meine, er hat eine Hose an. Und auf dem Album von Rollins, The End of Silence, ist fast das gleiche Bild drauf, wo man im Hintergrund Publikum sieht. Und er halt vorne den, ich glaube, dieses Nichts anhaben kommt von, habe ich mal gelesen, von den ägyptischen Pyramidenbauern. Das haben die, also Iggy Pop und dann Rollins haben das abgeguckt. Ja. Die haben gesagt, ja, die Pyramidenbauer oben ohne und so. Und sie fühlen sich ja auch wie Warriors irgendwie. Aber wenn man sich eine Iggy Pop-Platte kaufen will, macht man mit American Caesar nichts falsch.
Ja, ist sicher eines der besseren Alben. Der Mann hat ja wirklich etliche die auch in den 80ern gemacht. Ich glaube, wir haben über keine einzige gesprochen.
Doch,
in
unseren 80er-Folgen. Die mit dem Comic-Cover von, ja. Wie heißt der Comic-Künstler? Black, glaube ich, oder Blake. Von dem habe ich auch ein Buch. Und da singt er mit Kate Pearson Candy.
Ja, stimmt, da hast du. Das große, erfolgreichste Album von Iggy Pop aus den 80ern, Bla 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 von 85, von David Bowie produziert, haben wir vergessen in der 85er.
Stimmt, ich hab's, aber ich find's ganz gut.
Ja, es ist sehr künstlich produziert, sehr, klingt extrem nach 80er. Real Wild Child war ein Hit, auch eine Single. Und das wollte ich noch erwähnen. Und jetzt noch was ganz Aktuelles zu Iggy Pop. In dieser fantastischen Podcast-Reihe Broken Records mit Rick Rubin gibt es eine Folge mit Iggy Pop, eine Doppelfolge sogar. Und ich habe mir die angehört und das ist, möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, sich das mal anzuhören. Ich bin seither, sehe ich Iggy Pop mit anderen Augen, ein unfassbarer, ja fast schon ein Widerspruch zwischen dieser Bühnenpersona und all dessen, wofür Iggy Pop zu stehen scheint einerseits und dann dieser unglaublich warmherzigen, sympathischen und liebenswerten Person, wie sie sich da präsentiert mit einer so faszinierenden und fast hypnotischen Sprechstimme, wo man eintaucht und eigentlich das zum Einschlafen sich anhören müsste. So ein netter Mensch, wie er dann auch manchmal mit so einem lustigen Humor auch, wie er manchmal kichert über sich selber oder über diese Erinnerungen und wie er erzählt, wie es losging mit den Stooges. Ganz, ganz, ganz toll. Unbedingt empfehlenswert und noch aus aktuellem Anlass sein allenthalben über den Schellenkönig und zwar zu Recht gelobtes Album von 2022, Every Loser, mit einem unfassbaren Iggy Pop Song, einer Single, Strung Out Johnny, wahrscheinlich eins für mich, eines der besten drei Iggy Pop Lieder aller Zeiten. Das klingt wie ein richtig gutes Lied von The Cult. Und das Album insgesamt wirklich stark und wird zu Recht auch gerade hochgelobt überall, unbedingt mal reinhören. Man denkt manchmal so, Iggy Pop, was will er jetzt noch, was soll, macht irgendwelche Alben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber Every Loser hat doch nochmal Aufsehen erregt.
Ja, überrascht eh immer wieder, dann die Zusammenarbeit mit Josh Homme und von, wie heißen sie? Josh Homme?
Queens of the Stone.
Genau, mit denen hat er Platte gemacht und dann kommt, wann war das? Späte 90er oder Anfang 2000er, Avenue B, sehr zurückgenommen, fand ich gut. Und dann hat er irgendwelche Gedichte mal vertont und dann mal ein französischsprachiges Album. Also mit Iggy Pop ist schon zu rechnen. Da macht er zwischendurch immer wieder ein Schweinerock-Album. Aber guter Mann und ich freue mich auf den Podcast mit Rick Rubin, weil ich Iggy Pops Sprechstimme super finde. Ich habe irgendwann mal so eine Home-Story von ihm gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob ich mir das falsch gemerkt habe oder ob er von irgendeinem Elternteil die Asche auf dem Kamin-Sims hat oder von irgendjemandem. Entweder verwechsel ich es extrem. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl auch, dass er so ein warmherziger Typ ist. Dann nennen wir ihn doch einfach James Osterberg.
Ja da gibt es ja, diese eigentlich so ein schizophrener Typ mit zwei Persönlichkeiten.
Ist eigentlich gut.
Ist gut, ja.
Mache ich auch.
Machen wir Alternative Rock noch den Sack zu. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Clawfinger war ein Phänomen 1993.
War Schweden?
Schweden, die auch so im in diesem Rage Against the Machine Ding mit harten Riffs und dann aber irgendwie gerappt. Und es war wahnsinnig erfolgreich, mal für einen Moment. Hatten zwei Singles, The Truth und Nigger, beiden Songs. Und es lief natürlich auch viel in der Indie-Disco.
Nigger lief überall.
Und Deaf, Dumb, Blind hieß die Platte. Ich hatte sie auf CD, außer den zwei Singles kann ich mich an nichts erinnern. Ich weiß, dass ich sie bei Rock am Ring gesehen habe und eine Stunde rumgesprungen bin. Ansonsten war Clawfinger dann auch wieder von meinem Radar weg und ich habe sie auch nicht weiterverfolgt.
Von jedem seinem Radar.
Living Color machen ihr drittes Album und es wird düsterer und härter. Es heißt Stain Und ja, sie experimentieren ein bisschen, sie haben ihren Sound, ist weniger funkig, er ist insgesamt ein bisschen ja, rockiger, Keyboards auch mehr drauf und weniger cleane Gitarren. Und Leave Me Alone war die Single und ein toller Song, Ignorance is Bliss war noch ein tolles Lied. Das noch hier. Und dann noch eine Sache, die schwedische Indie-Bands, die ja alle von Kraftwerk geklaut haben, wie sie selber sagen, die tauchen ja jetzt auch auf, nach und nach in den 90ern, wahrscheinlich Mando Diao, dann die erfolgreichste von allen und die Speerspitze beziehungsweise die Vorhut bildet eine Band, die glaube ich heute kaum noch jemand kennt, sie heißen Atomic Swing und ihr Album von 93 besticht durch drei unfassbare Songs, die mir seit jeher einen Wahnsinnsspaß machen. Panicberg City, Stone Me Into the Groove und Smile. Und eine ganz tolle, melodiöse Alternative-Rock-Geschichte, die wesentlich weniger düster klingt und viel heiterer und leichter als die amerikanischen Kollegen, aber auch nicht nach Britpop. Irgendwo dazwischen mit einer sehr sympathischen Gesangsstimme, A Car Crash in the Blue heißt die Platte, und einer ganz tollen Gitarrenarbeit auch und wirklich ganz wunderbare Gitarrenlinien, die der da raushaut immer wieder. Die wollte ich noch erwähnen, unbedingt mal Panicberg City anhören, ein Heidenspaß. Und dann noch ein Soundtrack, der eigentlich etwas versucht, was ich damals dachte, das könnte die Zukunft sein, nämlich Hip-Hop und Rock eigentlich noch viel mehr miteinander zu kreuzen. Crossover, hat man gesagt damals. Und der Film heißt Judgment Night. Ice-T spielt, glaube ich, mit. Ich meine, Ice Cube vielleicht sogar auch. Und der Soundtrack hat ein paar legendäre Songs, in dem nämlich Alternative Rock Bands und Hip Hop Bands Lieder zusammen aufgenommen haben. Da gibt's eins von Helmet und House of Pain, Living Color und Run DMC, Slayer und Ice-T, Sonic Youth und Cypress Hill und Pearl Jam und Cypress Hill. Und es war damals hochinteressant, war dann aber eine Sackgasse, wie sich herausgestellt
hat. Glaube ich auch. Mega 4 gab es auch.
Ja, stimmt, die haben auch sowas versucht.
Ja.
Ja, ja, ich habe noch ein paar Rock-Sachen und alte Metal-Sachen.
Es wird knapp mit der zweiten Folge.
Ja, ich glaube, wir brauchen eine dritte. Aber hast du noch was Rockiges, Metaliges, Alternatives?
was Metaliges?
Ja, sonst können wir ja einfach
es wieder Ping-Pong. Es gab noch Urge Overkill.
Ja.
Saturation heißt die Platte. Und unser Bassist war zum Beispiel ein Riesenfan von Urge Overkill und ich wusste gar nicht, wo ich die hin tun soll. Das war nicht so richtig Indie, sondern eher Rock, aber sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass das zeitlose Musik ist, wenn man jetzt nicht sagt, das ist typisch 90er oder so. Dann die Lemonheads schalten einen Gang zurück. Das ging ja mit Lärm los und Kill Your Friends, glaube ich. Und jetzt kommt Come On, Feel the Lemonheads und Evan Dando wird jetzt, oder ist immer noch der Posterboy. Und jetzt wird es, finde ich, richtig gefällig und erschreckt jetzt niemanden mehr. Da war der Mainstream mit Nirvana, also unfreiwilliger Mainstream, viel lauter und eigentlich verstörender als das. Und Radiohead tauchen jetzt auf mit Pablo Honey, machen die ihr Debütalbum, Pablo Honey, und man konnte noch nicht ahnen, was das Radiohead mal wird. Weil gibt's auf Pablo Honey
Creep? War Creep nicht drauf?
Doch, ich glaube, da denkt man noch, Creep ist so ein
typisches Alternative-Off.
Ja. Wobei, das hat jetzt ein Eigenleben entwickelt, auch durch 1000 Coverversionen. Aber man konnte nicht erahnen, dass Radiohead irgendwann mal Songstrukturen und alles mehr oder weniger
auch so ein
negiert.
Ja, auch ein frühen 90er Phänomen, so Lieder, in der sich die Sänger komplett selber fertig machen.
Ja, stimmt.
I'm a creep, I'm a loser, teenage dirtbag, auch so ein 90er Ding irgendwie so.
Das war aber später.
Ja, war ein bisschen
aber
später.
Back ja, mit Loser, ja. Wann war Back?
Ja, kommt Loser. Dann auch irgendwann
90. Ja, auch relativ früh. Und dann gab es halt Leute, die die Indie-Fahne noch weitertragen, nämlich Philipp Bohr, der macht Bohr-Fenia und ich habe sie nie gehört, weil das war so ein Phänomen Mitte 80er, da fand Philipp Bohr super, da gab es ein paar Hits und dann, er macht halt immer noch weiter, aber ich glaube, sind jetzt nur noch Hardcore-Fans. Es gibt jetzt niemanden, der jetzt plötzlich Philipp Boa in der Voodoo Club entdeckt, glaube ich. Was wahrscheinlich schade ist. Aber so ist das.
Jetzt gibt es ein paar alte Rockbands, die es schaffen in die 90er, weil sie entweder weil sie groß genug waren, um diesen Tsunami zu überleben, diesen Grunge-Alternative-Tsunami, oder weil sie es irgendwie schaffen, sich clever anzupassen. Eine Band, die beides schafft, ist Aerosmith mit ihrem erfolgreichsten Album ever, Get a Grip.
Mit dem Schrottcover?
Ja, mit dieser Kuh
vorne Euter.
Drauf. Euter. Also wir haben ja bei Aerosmith so, die waren ja eigentlich am Ende, 85 war vorbei, hat man den Eindruck gehabt, und dann kommen sie wieder, 87 Permanent Vacation, dann Pump 89 und jetzt kommt Get a Grip und sie machen alles richtig. Das Album ist eigentlich 2, 3, 4 Lieder zu lang, sind auch ein paar Füller drauf, die hätte es nicht gebraucht, aber es zeigt sich halt, dass seit 83 oder seit 81, glaube ich, macht halt MTV den Erfolg, und zwar dann den Erfolg, dass man Millionen Platten verkauft. Da gibt es einen Grund dafür, wer Millionen Platten verkauft, und das ist ein Hit auf MTV in der Dauerrotation, und da schaffen Aerosmith von diesem Album 4 Stück. Living on the Edge mit einer sehr coolen Szene, wo Steve Perry auf den Bahngleisen steht und dann im letzten Moment sich beim Gitarrensolo vor dem herannahenden Zug so sehr cool wegdreht. Habe ich immer sehr gefeiert, diese Szene.
Also doch noch was übrig.
Ja, und dann natürlich die drei Balladen, die alle drei gleich klingen, aber halt alle sehr schön sind. Ja, sie haben dieses Muster jetzt seit Permanent Vacation immer wieder variiert und jetzt haben sie es perfektioniert. Und sie haben zwei Wunderwaffen, und das ist die Tochter von Steven Tyler, nämlich, wie heißt sie?
Jetzt weiß ich nicht mehr, die Tochter. Wie sie heißt.
Und die andere, Alicia Silverstone. Und die beiden sind in allen drei Videos zu sehen. Und es sind richtige Kurzfilme, Geschichten, die wir natürlich geliebt haben einfach. Und die jeden Tag auf MTV liefen. Crazy, Amazing. Und wie hieß die dritte Single? Auch nochmal ein Wort. Und das waren... wie heißt denn die Tochter?
Galadriel.
Ja, nee,
halt, das war die andere in Herr der Ringe.
Lilly?
Liv Tyler.
Und wie hieß die dritte Single von diesem Album? Müssen wir auch. Amazing und Crazy.
Wenn sie alle gleich klingen, ist ja eh egal.
Ja, ist auch egal. Und die Videos waren halt, wir waren halt verliebt in Alicia Silverstone. Alle, die ich gekannt habe damals.
Alicia Silverstone habe ich gesehen in dem Film Book Club als spießige Tochter von wem war das jetzt in dem Film? Ah, genau, von Diane Keaton. Und ich habe gedacht, ist das Alicia Silverstone? Und sie sieht erfrischend normal aus.
Na schön, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie hatte mal einen ganz tollen Film noch mit Brandon Fraser, Eve and the Last Gentleman, wo der in so einem Atombunker gelebt hat und aus den 50er Jahren dann hochkommt sie umgarnt. Ein ganz, ganz wunderschöner Film. Crying hieß natürlich die dritte Ballade von Aerosmith.
Ja, jedenfalls Alicia Silverstone. Und sie war auch gar nicht mehr so von der Figur. Man hätte jetzt gesagt, endlich mal wie die Barbie-Puppe, die jetzt plötzlich normale Maße hat. Jetzt möchte ich noch zu einer Band kommen, die ich schon mal erwähnt habe. 1992, glaube ich. James, ehemalige Lieblingsband von Morrissey, die arbeiten jetzt auch mit Brian Eno zusammen, und man hört es nicht, weil es ist trotzdem eine James-Platte. Allerdings eine, die viele ruhige Lieder hat, und James macht ja ganz oft ganz einfache Lieder mit, was weiß ich, GCD-Akkorden oder so, und die Platte heißt Late und sie sind Bananen essend in Frauenkleidern auf dem Cover, und ich liebe die Stimme von Tim Booth, und es gibt ein paar tolle Hits drauf, selbst wenn sie vielleicht nicht in den Charts waren. Say Something heißt, glaube ich, oder Sometimes, und das sind wirklich sehr schöne Lieder. Alles steht und fällt mit der Stimme von Tim Booth. Und es sind auch viele sehr ruhige Lieder drin. Also es gibt ja auch eine neue Farbe in der Musik von James, aber jetzt nicht so, dass sie sich jetzt völlig neu erfinden. Also die Mitarbeit von Brian Eno, an die ich mich erinnere, die finde ich ist ja merklich vonstatten gegangen. Und eine Platte, die ich eigentlich auf ein Lied reduzieren würde, in meiner Erinnerung, ist New Order mit ihrem 6. Album Republic. Und da ist für meinen Geschmack eine ihrer besten Singles drauf oder überhaupt eins ihrer besten Lieder. Regret heißt es. Super Refrain, super Gitarre. Ansonsten erinnere ich mich an die Platte an ein ziemlich willkürliches Elektro-Album. Die waren ja dann von Ibiza inspiziert und so. Aber Regret finde ich eins der besten Lieder von New Order. Aber die Platte Republic fand ich immer schlecht.
Ja, ich auch.
Es war auch die Zusammenarbeit mit Johnny Marr von Bernard Sumner, die immer wieder gute Lieder abwarf, vor allem auf den ersten zwei Alben. Und dann waren aber völlig, für mich völlig witzlose, was weiß ich, Synthie-Keyboard-Spielereien drauf, die ich eigentlich als Abfallprodukte bewerten würde. Darf man das? Keine Ahnung. Also vor allem auf dem zweiten Electronic-Album, so hieß er das Projekt, mit Johnny Marr, waren super Lieder drauf, aber da klang es dann schon wieder nach New Order oder The Smiths im klassischen Sinn und der Rest war halt Keyboard-Zeug, wo man gedacht hat, naja, haben sie halt ein bisschen rumgespielt im Keller, die beiden.
Guns N' Roses machen ihr Cover-Album, sie covern sich durch ihre, ja, durch inspirierende Lieder. Es sind fast nur Punk-Songs dabei, von The Damned zum Beispiel. Und das zeigt auch nochmal, dass Guns N' Roses mindestens genauso vom Punk inspiriert waren wie von den Rolling Stones oder Aerosmith. Und das war ja genau auch dieses das Geheimnis, einfach die Energie und die Aggressivität des Punk mit den Melodien und der tollen Gitarrenarbeit zu verbinden. The Spaghetti Incident. Eigentlich ein wirklich schlechtes Album, hat nichts mit dem Guns N' Roses zu tun, aber hat die Fans, die natürlich immer wieder nach neuem Guns N' Roses Material gedürstet haben, nicht davon abgehalten, 5 Millionen von diesem Album, von diesem wirklich schrägen und abgefahrenen Album zu kaufen. Und danach war ja dann vorbei. Es gab dann viele, viele Jahre kein weiteres Guns N' Roses Album.
Nur
das nächste, das es dann gab. Da war nur noch ganz Axl Rose überhaupt nur beteiligt und alle anderen nicht mehr. Also Spaghetti Incident eigentlich das letzte Lebenszeichen. Auf lange Zeit. Und dann noch ein letztes von mir. Dann bin ich durch mit der Rock-Geschichte, glaube ich. Nee, nicht ganz, aber... Ah doch, ich mache mal noch zwei und das andere machen wir nächstes Mal. Rush, alle 2 Jahre verlässlich bringt sie ein Album raus und es ist das letzte, das ich noch live mitverfolgt habe. Danach bin ich irgendwann ausgestiegen bei Rush. Es heißt Counterparts und es ist auch wieder, es ist ein bisschen aggressiver als das Roll the Bones von 2 Jahre zuvor. Aber halt auch wieder ein toller Rush-Knaller. Nobody's Hero hätte eigentlich auch ein Hit sein können zu... in einer besseren Welt. Und dann noch ein erstaunliches Phänomen, ein völlig aus der Zeit gefallener Mega-Erfolg, den man überhaupt nicht verorten kann in dem Jahr 1993, der allem widerspricht, was cool und hip war 1993. Meat Loaf macht Bat Out of Hell 2. Der Mann hat ja es nie mehr geschafft, anzuknüpfen an seinen Erfolg von Bat Out of Hell 1 von 77. Und dann hat er die glorreiche Idee, wieder mit Jim Steinman einfach Bat Out of Hell 2 zu machen. Und dank einer Hitsingle hat das Ding Millionen verkauft, war Platz 1 als Album und auch die Hitsingle in aller Herren Länder. Man hätte jetzt gesagt, ja, es passt so nach Deutschland, weil man da ja immer irgendwie auf so Wagner-Zeug steht. Aber es war wirklich auch in England und ich glaube in den USA auch Nummer 1. I do anything for love, but I won't do that.
Es war eines der schlimmsten Lieder für mich. Ich habe sowas von gehasst.
Ein Unfall. Nummer 1 überall. 12 Minuten dauert es.
Was? Aber die Single-Version?
Ich weiß nicht. Auf der Album-Version dauert es 12 Minuten. Und ich weiß immer noch, dass wir uns kaputt gelacht haben in der WG, weil mir das Video ja so eine die Schöne und das Biest-Geschichte erzählt und Meatloaf erst als Monster verkleidet und am Schluss der richtige Meatloaf und man sieht fast keinen
Unterschied. Das ist natürlich lustig.
Ja, Wahnsinn.
Das finde ich in Filmen immer so bescheuert, wenn man schon vorher sieht, wenn dann das hässliche Entlein dann plötzlich aufblüht. Man denkt so, boah. Meistens sieht man vorher schon, naja, klar, die hat man jetzt so ein bisschen schräg frisiert, aber im Grund, das ist ja bei Audrey Hepburn Funny Face, also auf Deutsch ein süßer Fratz. Da ist das schon lächerlich, weil man es von vornherein schon sieht. Und außerdem kennt man die Schauspieler völlig unglaubwürdig. Und dann gibt es ja auch oft mit, ich glaube, Anne Hathaway in Der Teufel trägt Prada. Oder, es gibt es ganz oft und meistens funktioniert es halt nicht, weil wenn jemand gut aussieht, sieht er eigentlich immer gut aus.
Ja, ja.
Das ist doch ein Witz, aber das mit Meatloaf finde ich natürlich gut. Ich habe gedacht, wo du gesagt hast, du warst völlig aus der Zeit gefallen, habe ich gedacht, du redest schon pur.
Seiltänzer-Traum. Ja, da müssen wir über deutsche Alben.
Habe ich uns auch aus der Tonne geholt, pur Seiltänzer-Traum.
Ja, jetzt auch gerade wieder auf Tour aktuell.
Pur auf Tour.
Ja,
und es gibt viel Deutsches, weil da was Neues auch passiert.
Ich habe zu Meatloaf noch eine Sache. Eine der großen Leerstellen ja der Popgeschichte, es wird ja nie aufgelöst, was es ja ist, was er nicht tut. And I won't do that. Dieses that wird nie aufgelöst, weiß man bis heute
nicht. Da wird sich kein Pur-Album anhören.
I do anything for love, but I won't do that.
Jemanden umbringen. Ich weiß noch, ich war, glaube ich, in der
Müll rausbringen.
ich war, glaube ich, in der Disse am Martinstor. Wie hieß denn das? Subway?
Subway gab es, ja.
Ich glaube, ich war dort und dann kam I would do anything for love, meine ich. Und ich habe jemandem ins Ohr gesagt, das Lied hasse ich wie die Pest. Und dann wurde ich so angeschaut wie... Wenn man heute sagt, was weiß ich, man mag kein, also ich immer, ich mag kein Bier, was? Und so. Ich mag keinen Sex oder, egal, jedenfalls so dieser, was? Und so, ich find's so schlimm. Also es gibt ja immer wieder Lieder, die bringen einem an den Rand des Brudermords. Und mein Bruder war aber gar nicht auf der Tanzfläche, jedenfalls, ich weiß gar nicht warum, ich habe I Would Do Anything For Love abgrundtief gehasst. Ja. Fast wie In The Air Tonight, wenn I Remember kommt. Ich, oh Mann, so genau möchte man es überhaupt nicht wissen.
So, und mit diesem Highlight steigen wir erstmal wieder aus und brauchen auf jeden Fall noch eine Folge zum Jahr 1993. Die kommt demnächst. Denkt immer dran, immer wenn ihr glaubt, ihr seid draußen, holen sie euch wieder zurück. Bis bald. Ciao.
Wer?
Ja, muss jeder selber wissen.
Das sind echt noch viel bei Crowded House zum Beispiel. Counting Crows. Cranberries, alle mit C.
Tschüss.
Ach so?